Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und eigentlich wären wir heute zu viert. Leider muss der liebe Robert arbeiten am Valentinstag spät. Also wir sind hier um 21 Uhr. Das ist sehr, sehr schade für ihn. Alles Gute geht in seine Richtung. Aber wir machen heute ja viel Liebe. Wir führen ein Paar sogar zusammen, was nicht zusammen sitzt am Valentinstag. Also von daher erfüllen wir nicht nur einen sportlichen Erfolg und eine sportliche Runde hier, sondern tragen auch dazu bei, dass ein Paar zusammenkommt am Valentinstag. Da möchte ich mit ganz, ganz herzlich unsere beiden Gäste begrüßen. Zwei Handballer, zwei Handballprofis, einmal ein Mann und einmal eine Dame. Und natürlich, wie als ganz Gentleman, fangen wir natürlich mit der Dame an und begrüßen ganz, ganz herzlich vom Thüringer AC Nicole Roth. Hallo, Nicole.
Hallo.
Ja, und der ein oder andere, der sich ein bisschen mit den Pärchen im Handball auskennt, weiß, wer jetzt auf der anderen Seite sitzt. Das ist der Domenico Ebner vom TSV Neuburgdorf. Hallo, Domenico.
Hallo zusammen.
Ja, schön für euch, dass ihr euch beide heute Abend doch noch ein bisschen seht, weil ihr wohnt ja nicht zusammen, weil natürlich aufgrund der räumlichen Distanz eurer Vereine das natürlich nicht möglich ist.
Ich würde sagen, perfektes Timing für den Podcast heute.
Ja, danke dafür auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne. Dafür tragen wir sehr gerne bei. Wir wollen, bevor wir uns ein bisschen mit eurer Karriere bringen, so eine kleine Schnellraterunde machen. Das wollen wir jetzt wieder so ein bisschen mehr einführen. Das haben wir jetzt mit Alina Geisiels schon gemacht. Also wenn ihr den Podcast hört, Valentinstag ist dann schon vergangene Woche gewesen. Und wollen das natürlich auch mit euch machen. Deswegen, ein paar kurze, schnelle Fragen. Ja oder nein im Endeffekt. Oder so ein bisschen so Entweder-Oder-Frage. Fangen wir mal an. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Ganz klar Morgenmuffel.
Ich dagegen eher der Frühaufsteher.
Das passt ja perfekt. Dann Bier oder Wein?
Wein.
Bier.
Okay. Berge oder Meer?
Definitiv. Berge? What?
Mehr?
Kommt halt ja, auf jeden Fall mehr.
Gut, okay, da kommen wahrscheinlich die italienischen Wurzeln ein bisschen raus. Dann jetzt habe ich jetzt bis unterschiedlich, muss ich zugeben. Nicole, Thüringer oder Nürnberger Bratwurst?
Nürnberger Bratwurst, ganz klar.
Okay. Und Domenico, Pizza oder Maultaschen?
Definitiv Pizza.
Okay, super. Und natürlich wollen wir natürlich auch auf eure Torhüterposition eingehen. Was feiert ihr am liebsten? Eine 7-Meter-Parade oder so eine Parade doch in allerletzter Sekunde, wo dann der Sieg oder der Punkt festgehalten wird?
Letzte Sekunde.
Schließe ich mich an, letzte Sekunde.
Habt ihr zumindest eine Sache, wo ich gleich antworte. Ja, lasst uns mit, weil wir heute ja drei Torhüter sind, ich bin ja auch Torhüter, mit eurer Karriere mit beschäftigen und den Blick da ein bisschen drauf werfen. Nicole, wie bist du zum Handball gekommen und vor allen Dingen, wie bist du dann Torhüterin geworden? Denn ich weiß bei mir, ich habe als Rechtsaußen angefangen und dann war der Torhüter nicht beim Training und da musste jemand rein und dann hieß mal, ach Sebastian, mach du mal. So ungefähr war es bei mir. Wie war es bei dir?
Also ich habe schon mit 4 Jahren angefangen, kam durch meine Familie, also mein Vater hat gespielt und meine Schwester natürlich dann auch. Und ich wollte es auf jeden Fall auch machen, weil alles, was meine Schwester macht, macht sich auch. Und ich war die Einzige, die keine Angst vor dem Ball hatte. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bist du unser Torhüter. Aber ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Also es war nicht von Anfang an so, dass ich das mochte.
Aber mittlerweile liebst du es wahrscheinlich.
Ja, mittlerweile schon.
Domenico, wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es so, dass ich erstmal probiert habe, Fußball zu spielen. Aber an dem Tag, wo ich dann das Probetraining hatte, hat es nur geregnet und es war matschig und irgendwie hat mir das gar nicht gefallen. Und dann hat mich irgendwann mein Cousin mitgenommen zum Handballtraining und es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Trotzdem war ich am Anfang erst im Rückraum und dann gab es ein, Handballturnier, wo ich ein bisschen rüde zur Sache gegangen bin, habe dann eine rote Karte bekommen und dann hat der Trainer gesagt, im nächsten Spiel soll ich ins Tor und dann habe ich es wohl nicht ganz so schlecht angestellt und bin dann auch dabei geblieben.
Okay, das waren die Strafen für die rote Karte scheinbar. Aber das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, würde ich auf jeden Fall sagen. Habt ihr so Spiele in der Jugend, wo euch ja gern dran erinnert, beziehungsweise habt ihr dann auch in eurer Zeit dann auch dann komplett dann als Torhüter Position klar war, dann auch durchgespielt und wie habt ihr euch gefördert gefühlt?
Also, ich würde sagen, ich hatte relativ früh schon meinen ersten Wechsel. Gerade was die Förderung anging, war es damals so, dass ich in der E- und D-Jugend nur zweimal trainiert habe bei meinem Heimatverein und bin dann deswegen auch in der D-Jugend schon gewechselt, wo ich dann auch direkt schon viermal trainieren konnte die Woche. Das war dann für mich super, super gut und wir hatten auch eine gute Truppe beisammen und dementsprechend war es für mich dann schon irgendwo ein bisschen, ja, das Denken nach Leistung, auch weil man natürlich damals in der Jugend eigentlich, wenn man heute zurückblickt, total bescheuert ist, dachte man ja eher, das ist eigentlich ja, Kinderhandball, aber damals hat man das voll für ernst genommen und dementsprechend ist man dann auch weitergekommen.
Also ich habe erst in der D-Jugend so richtig gewechselt. Also ich war eigentlich immer, weil mein Vater war dann auch mein Trainer und der hat dann echt mich gut gefördert. Und ja, in der D-Jugend bin ich dann quasi gesichtet worden und bin dann in einen größeren Verein gekommen. Aber ich glaube, ab der E-Jugend habe ich immer im Tor gespielt, also niemals mehr auf dem Feld. Und dadurch ja, hatte ich dann auch eher so Lust drauf, mich weiterzuentwickeln. Und das hat dann auch mein Papa gesehen und dann, ja, irgendwann kam das Talent oder irgendwann hat man dann das Talent gesehen und dann ist man halt natürlich in die nächstgrößere Stadt gefahren, um dort Handball zu spielen und dann ging es halt weiter bergauf quasi.
Habt ihr da so besondere Momente, wo ihr so das Gefühl hattet, okay, das kann hier wirklich was reichen für Bundesliga? Habt ihr da irgendwie ja, das irgendwie gemerkt oder hat sich das da einfach so ergeben, dass man einfach immer, immer besser geworden ist und dann, ja, war man irgendwie dann schon in diesem Blickfeld Bundesliga?
Ich bin dann aufs Internat gegangen und das kam dann natürlich mit DHB-Sichtung oder erstmal Auswahlsichtung regional, dann natürlich DHB-Sichtung und dann ist man da so in die Schiene gekommen mit, ja, möchtest du wirklich den Sprung wagen? Dann musstest du halt, weil nichts anderes in der Nähe war in Nürnberg, weil wir da gerade insolvent gegangen sind. Bin ich dann nach Leipzig gegangen und da ging es dann halt auch bergauf in der Bundesliga. Ich habe, glaube ich, nur 1,5 Jahre dritte Bundesliga gespielt, dann dort. Und dann wurde ich gleich mit hochgenommen in die erste Bundesliga Damen-Frauen-Mannschaft vom HC Leipzig. Ja, und so bin ich dann da so reingerutscht. Genau.
Ja, bei mir war es, glaube ich, eher so, dass es damals, als man dann in die Bezirksauswahl kam, hat man schon gemerkt, oh cool, man ist unter den besten 20 Spielern erstmal des Bezirkes. Als man dann in die Südbadische oder in die Auswahl des Handballverbandes gekommen ist, da ging man nochmal einen Schritt weiter und war schon so, boah, geil. Dann geht man zur DHB-Sichtung und weiß, dass man sich mit den Besten Deutschlands misst. Und da war eigentlich schon so klar, boah, krass, es kann vielleicht auch weitergehen. Für mich war es allerdings dann so, dass ich ja sowohl beim DHB nie richtig dabei war und dann im Endeffekt mich über die A-Jugend-Bundesliga und die dritte Liga eigentlich schon, sage ich mal, aus dem Profibusiness abgemeldet habe, weil ich habe dann eigentlich schon meinen Schritt Richtung Ausbildung und Berufseinstieg gestartet. Und dann habe ich es in der dritten Liga mit 21 wohl nicht schlecht gemacht und habe dann ein Angebot bekommen aus der zweiten Liga aus Bietigheim. Also deswegen würde ich immer sagen, bin ich nicht das klassische Beispiel einer steilen Sportkarriere, sondern eher ein Spätstarter, was das angeht.
Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, manche Spieler kriegen halt erst einen späten Sprung, aber natürlich trotzdem, ich meine, du machst es ja sehr, sehr gut in Hannover. Also das war ja, es ist ja jetzt nicht so, dass halt, dass du dann jetzt da jemanden sagst, okay, gut, der kann das so ganz, ganz gut. Also das ist ja auch ein Weg, dass man auch zeigen kann, okay, auch wenn es jetzt vielleicht nicht sofort mit der A-Jugend klappt, dass du bei einer Bundesliga spielst und dass du dann auch vielleicht auch mit 20, 21, 22 den Sprung noch in die Bundesliga starten kannst. Ich glaube, das ist ja sehr, 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 sehr schön zu sehen. Es gibt natürlich im Torhüter-Business viele verschiedene Schulen, viele verschiedene Herangehensweise. Habt ihr euch in der Jugend mit speziellen Torhüter-Schulen beschäftigt, speziellem Torhütertraining, beziehungsweise habt ihr einen Idol gehabt, wovon ihr euch so viele Training abgeguckt habt? Wie geht der ran? Wie bereitet der sich vor? Gab es da jemand, der euch, das ist natürlich einmal im Verein oder beim Trainer oder halt auch natürlich von den Topstars in der Bundesliga so beeinflusst hat in eurer Herangehensweise?
Also bei mir gab es damals durch die WM 2007 war mein krasses Vorbild eigentlich Henning Fritz.
Okay.
Und zu dem habe ich eigentlich immer aufgeschaut und weil er war dann in den entscheidenden Spielen damals immer da und er hat auch einen sehr emotionalen Handball gespielt. Und das habe ich eigentlich damals so ein bisschen ihm nachmachen wollen. Ja, was. Also es gibt natürlich klare Torhüterschulen, die skandinavische Torhüter- oder die Jugo-Schule, je nachdem, wie man in die Bälle reingeht. Ich würde eher sagen, bei mir ist es nicht so klassisch, dass ich jetzt sage, ich bin die skandinavische Schule oder die Jugo-Schule oder eine andere Schule, sondern bei mir, ich probiere, dadurch, dass ich auch ein relativ kleiner Torhüter bin, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen und mache das ein bisschen mehr nach Instinkt. Was für mich halt extrem wichtig ist, ist einfach diese diagonale Stellung zu machen, um möglichst kleine Wege zu haben, um den Ball abzuwehren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich so ein bisschen probiere, meinen Idealweg zu finden. Aber ich weiß auch, dass es natürlich ganz, ganz andere und unterschiedliche Torwarttypen geht. Aber am Ende des Tages kann man nicht sagen, die eine Torwartschule ist die richtige, weil am Ende des Tages zählt es, wer den Ball hält.
Ja, bei mir, also ich habe mit der russischen, glaube ich, angefangen hier in der Bayern-Auswahl. Da gab es jemanden, der mochte halt es gar nicht, irgendwie in Bälle reinzufliegen. Dann im Internat habe ich natürlich dann die skandinavische gelernt mit dem Hürdensitz und alles sowas, dass man schnelle Bälle unten hält. Letztendlich Idol, ja, ich hatte natürlich Katja Schülke, dann Kramatschik. Die war halt immer in dem Verein und da hat man natürlich
Klar.
aufgesehen. Oder Terje Aumeier. Also, das ist schon so, wo ich sage, boah, den hat man immer gerne angeguckt, wenn er gespielt hat, genauso wie jetzt Landin. Aber so Vorbild oder man schaut sich halt was ab. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Fangirl bin, aber man versucht immer, sich was abzuschauen oder mal zu denken, okay, warum hat er den jetzt gehalten oder wie hat er den jetzt gehalten und daraus was jetzt mitzunehmen. Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich bin ja auch, also ich bin nicht, muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Omeyer-Fan, weil ich manchmal mit so seiner Art, wie er auf dem Feld ist, nicht so ganz klarkomme. Aber natürlich, was er gehalten hat, das ist auf jeden Fall überragend gewesen. Ich muss zugeben, ich war so früher so ein bisschen so, ich mochte halt Martin Galia, wie er da mit den kurzen Armen immer stand, weil ich halt auch jemand bin, wenn ich im Tor stand, ich habe halt immer meine Ärmel immer ein bisschen runtergemacht und so. Das war irgendwie schon so ein bisschen, wo ich mir so was abgeguckt habe. Auch wenn er jetzt zwar wehgetan hat, mein Gott, aber es ist halt so, wir Torhüter sind hart im Nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war natürlich, wo ich mir gerne was abgeschaut habe. Auch ansonsten, aber auch Yogi Bitter, den Henning Fritz, auch wie du, Domenico. Das sind schon so, wo man dann auch schon hingeguckt hat, weil es natürlich auch zu diesem Zeitpunkt auch noch präsent gewesen ist, wo man dann auch so Handball gespielt ist. Meine ich auch so ein bisschen, ja, so eher der Spätstarter bin nach Fußball, dann zum Handball gewechselt mit Schulwechsel dann nach Blomberg. Deswegen, ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, wie ihr das seht. Wir sind natürlich noch längst nicht am Ende. Mache jetzt erstmal eine kleine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und wollen natürlich noch viel, viel weiter darüber reden, über euch als Torhüter, wie ihr da rangeht. Das ist natürlich auch für mich interessant, weil ich natürlich auch Torhüter bin. Das bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also von daher bleibt dran, ihr bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch viel, viel weiter drüber reden mit Domenico Ebner und mit Nicole Roth über das Torwartleben natürlich allgemein, beziehungsweise natürlich auch die Herangehensweise. Ihr habt schon ein bisschen angedeutet, dass ihr so ein bisschen, ja, verschiedene Schulen habt oder es gibt ja verschiedene Herangehensweise, wie, je nachdem, wie man das auch so ein bisschen nimmt. Was sind denn so, wo Sachen, wo ihr besonders drauf achtet, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel jetzt neu beim Verein mit reinkommt, mit Rücksprache, mit dem Innenblock, allgemein beziehungsweise mit der Abwehr, wie ihr, ja, was ihr für Würfe haben wollt, weil das natürlich auch gerade die Absprache mit der Abwehr natürlich enorm wichtig ist.
Ja, bei mir ist es so, dass ich einfach von meinem Block erwarte, dass sie, wenn sie es nicht schaffen, in Kontakt zu gehen, dass sie dann einen geraden Block nach oben bringen, damit wir uns oder ich mich als Torhüter hinten am besten orientieren kann. Nichtsdestotrotz ist es bei mir so, dass ich eine sehr ausführliche Videoanalyse mache. Das heißt, ich schaue normalerweise vor jedem Spiel 3 bis 4 komplette Spiele von Anfang bis Ende und habe dann meine eigene Wurfbildvorlage gebastelt, wo ich einfach ein DIN A4-Blatt habe pro Spieler. Und es gibt halt einfach auch in der Bundesliga Spieler, die werfen nicht überall hin, sondern in Drucksituationen ruft man das ab, was man immer macht. Und da gibt es tolle Wurfbilder, auch von Weltklasse-Spielern wie Sander Sargosen zum Beispiel, der dann seine Lieblingsecke hat. Und von dem her ist das etwas, worauf ich extrem achte.
Ja, bei uns ist das genauso. Also ich glaube, ich mag es auch eher, wenn der Block gerade hoch springt, damit man sieht, okay, wo kommt der Arm entlang, links oder rechts. Und dann muss man natürlich da komplett dann in die Ecke reingehen. Jetzt absprechen kann man das, glaube ich, eher so semi-gut. Also man trainiert es zwar immer, dass man sagt, okay, Blockecke hat jetzt lang oder ich habe jetzt kurz, aber in Drucksituationen und in diesem Spielgeschehen und nachdem wir ja jetzt immer viel schneller spielen und auch dynamischer spielen, klappt das oft nicht. Da habe ich dann auch, so wie Domenico, ganz viele Wurfbilder dann im Kopf. Und meistens sagt man natürlich immer, wenn der Rückraum viel ballert, dann sollen die Außen mit reinschieben und dann lieber mal einen Außen werfen lassen. Aber ja, man kann darüber reden, aber oft passiert gar nichts. Also da klappt dann die Absprache nicht so oft. Und deswegen einfach eher immer auf seinen Instinkt sich zu verlassen.
Ich glaube auch, dass die Spieler mittlerweile auch intelligenter werden und dann solche Themen wie eine Absprache mit Torhüter nimmt das kurze Eck oder Block nimmt lang über ein Spiel auch eben herausfinden können. Und deswegen ist es für uns Torhüter, glaube ich, einfach auch wichtiger für die Zukunft in das Spiel wie du vorhin gesagt hast, Niki, dass es dann halt einfach wichtig ist, dass wir als Torhüter auch flexibel sind, weil das wird, glaube ich, in unserem Profisport noch oder in unserem Sport eben noch schneller, noch weiter und noch besser werden.
Ja, ihr sprecht schon so ein spannendes Thema an, was mich ja auch so spreche, was wir auch bei der WM gesehen haben, wo es enorm viel schnelle Angriffe gibt. Schnelle zweite Welle, ein schneller Anwurf, was natürlich dann auch, wo die Abwehr natürlich nicht so stehen kann, wo du halt nicht die Würfe aus 6 Meter kriegst oder aus 9, sondern eher dann aus 6, 7, weil natürlich die Durchbrüche sehr, sehr schnell sind. Hat sich dadurch was für euch in der Herangehensweise geändert, beziehungsweise ist es ja für euch müsst ihr euch dann umstellen dadurch, dass ihr vielleicht dann schneller jetzt die Würfe bekommt, als wenn es normalerweise nach einem Tor der eigenen Mannschaft passiert ist?
Also ich muss sagen, dass wir echt viel mehr Durchbrüche bekommen. Vor allem durch die schnelle Mitte. Also oder 7 Meter dann. Umstellen ist schwierig, aber man ist, glaube ich, eher mehr gefasst oder jetzt im Frauenhandball mehr gefasst darauf, dass es endlich, also nach dem Mittelanwurfpass dann 3 Pässe geben könnte, um dann wieder, dass der nächste Ball kommt. Also das finde ich schon, dass es viel schneller geworden ist und dass man viel schneller wieder in die Aktion gehen muss.
Ich würde das auch sagen, dass es auch bei uns mehr Abschlüsse gibt durch so eine schnelle Mitte, weil das natürlich als taktisches Mittel mittlerweile schon sehr viel ausgenutzt wird, weil natürlich es mittlerweile nicht mehr so ist, dass alle nur noch nach vorne traben und man langsam den Angriff aufbaut, sondern es hat ja dann mit dem Torhüter schon was zu tun, wie bringe ich den Ball raus, wie schnell habe ich den Ball, haben wir vielleicht eine Überzahl, wo wir abräumen können dann im Angriff. Und das heißt, eigentlich fängt bei uns Torhütern halt schon das Offensivspiel an. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie sich die Regeländerungen jetzt ausweiten werden, weil man sieht es ja jetzt in dieser Saison, dass die Verletzungen enorm zugenommen haben. Da bin ich gespannt, ob sich das, wie das auch in der Rückrunde von den Spielern angenommen wird und ob es da vielleicht auch nochmal negatives Feedback gibt.
Ja, bin ich sehr gespannt. Also es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, dass der Handball dadurch zu schnell wird, ne? Die natürlich auch, es ist mit Sicherheit mal eine spannende Diskussion, die wir mal mit Sicherheit aufmachen wollen. In dem Zusammenhang oder beziehungsweise auch generell gesprochen, wie wichtig ist für euch so Mentaltraining, dieses schnelle Dasein, immer natürlich auch, weil ich meine, theoretisch gesehen, du kannst 30 Tore kassieren. Das ist natürlich klar, man ist ja drauf gewohnt, ne, schon mittlerweile, aber das ist natürlich trotzdem, wo du dann auch Gedanken musst, okay, wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, jetzt mal 10 Bälle in Folge halt nicht kriege, dass du dich halt natürlich auch da rausziehst. Also habt ihr da besondere Herangehensweise? Arbeitet ihr mit einem Mentaltrainer zusammen, der euch die Hilfestellung gibt, wie ihr diesen negativen Trend oder dieses dann zu negativ sein möglichst dann abstellen könnt, um dann halt wieder dann den möglichst nächsten Ball zu halten?
Ich hack da jetzt erstmal ein, weil dann kommt, glaube ich, Domenico mit ganz viel Mentaltraining. Also wir sind auf jeden Fall Verfechter der Mentaltraining. Also das ist für mich, ich bin durch Domenico viel dazu gekommen. Ich habe auch einen Mentaltrainer gehabt und einen Mentalcoach und für mich war es perfekt, weil diese 1,5 Minuten, wo kein Ball auf dich drauf also zukommt, quasi wenn der Angriff startet, sind wirklich 1,5 Minuten, da kann man sich den Kopf zermalern, was man falsch gemacht hat, was man besser machen kann, wie schlecht man eigentlich ist. Also
dann kommen auch die Trainer von der Seite, die dir noch erzählen, wie du es besser machen sollst.
Genau, und das hat für mich wirklich so einfach geholfen, in jeglicher Hinsicht, also um relaxter zu bleiben oder sich auf den nächsten Ball zu fokussieren oder, aber ja, ich finde es positiv. Also ich mag Mentaltraining und für mich hat es auch einen Mehrwert gehabt.
Ja, ich würde sagen, Mentaltraining hat ja in Deutschland fast schon einen negativen Touch. Dabei ist Mentaltraining eigentlich viel, viel besser, als es in der Öffentlichkeit auch dargestellt wird. Das Mentaltraining, da geht es ja oft nicht nur um Themen, wie ich einen Ball halte, sondern es geht auch einfach mal darum, seine Seele zu erzählen, oder es gibt ja auch private Probleme, die einen vielleicht auch hemmen. Und so ein Mentaltraining bringt auch eine persönliche Weiterentwicklung. Wie geht man mit negativen Erlebnissen um? Wie geht man mit Lob um? Wie geht man auch mit Mitspielern um oder Mitarbeitern, wenn man das ganz grob sieht, auch in einem Unternehmen? Da ist ja Profisport und dann im Endeffekt das Berufsleben sehr, sehr ähnlich. Ich arbeite jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 10 Jahren mit Mentaltrainern. Das ist jetzt meine dritte Mentaltrainerin, erstmalig eine Frau, auch ganz spannend. Und es geht halt für mich einfach darum, auch meinen Fokus immer wieder aufs Spiel zu behalten, weil wir sind doch im Handball eigentlich in einer komfortablen Situation. Wir kriegen ja pro Spiel 40 Würfe aufs Tor. Also ich wollte aktuell eigentlich kein Fußballtorwart sein, weil wenn ich eine Aktion vermassel, dann ist man der Buhmann der ganzen Stadt. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Auge führen, weil im Endeffekt, wenn man Blöden von außen kassiert, stattdessen nimmt man beim nächsten Mal einen komplett freien Gegenstoß weg, dann hat man eigentlich den Wurf von außen schon wieder wettgemacht. Und da kann man eigentlich ganz viele positive Brücken bilden, um dann eben direkt wieder in den nächsten Angriff voll fokussiert reinzugehen.
Ja, du hast auf jeden Fall mehr Chancen, im Handball dich auszuzeichnen als Torhüter. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so, weil du einfach natürlich viel mehr Würfe aufs Tor bekommst. Also ich würde jetzt nicht sagen 40 pro Spiel, sondern mittlerweile wahrscheinlich 50 aufwärts. Ja. Teilweise ja schon, weil das einfach natürlich auch so schnell geworden ist. Das muss man natürlich dann auch sagen, dass das dann natürlich auch mehr Würfe sitzt, mehr Möglichkeiten natürlich es gibt auszuzeichnen. Du hast es angesprochen, du hast jetzt eine Mentaltrainerin. Ist die in ihrer Ansprache nochmal anders als ein Mann, würde ich jetzt sagen, weil es wie vielleicht eine andere Blickweise auf bestimmte Dinge hat? Also hilft sie dann nochmal mit einer anderen Ansprache, dass du nochmal dir denkst, okay, das ist vielleicht eigentlich gar nicht so dumm, was sie mir da jetzt gerade erzählt. Das habe ich gar nicht drüber nachgedacht bisher.
Ja, absolut. Die Frauen sind ja, was sowas angeht, vielleicht in ein paar Ansichten sicherlich nochmal anders, weil wir sind ja doch im Männerhandball, wie soll ich sagen, klar dominiert. Und manchmal gibt eine Frau auch nochmal einen ganz anderen Eindruck, wie jemand über etwas denkt. Und das gibt dann mir auch einen guten Denkanstoß, da vielleicht auch nochmal anders an die Sache heranzugehen.
Ja, wir sehen uns, deswegen möchte ich nur erwähnt haben, dass Nicole gerade sehr gestrahlt hat, als er das gesagt hat. Also,
weil es wirklich, wir Frauen machen uns manchmal so viel den Kopf. Und ich habe zum Beispiel einen Mental Coach gehabt, also Mann, und für mich ist die Seite einfach auch voll anders gewesen, also wo er gesagt hat, ja, mach dir doch nicht so den Kopf, und also, okay, ja, geht an die Sache viel gelassener, und ich so, ja, aber wie macht man das? Also, es ist immer so, ja, ein Gefühl.
Ja, und ich meine, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, natürlich, wenn man einfach zwei verschiedene Seiten hat, dann denkt man halt, okay, gut, dann kriegst du halt wirklich mal so einen anderen Blick, der das dann natürlich auch auf jeden Fall ermöglicht. Es ist natürlich auch so, über Torhüter gibt es viele Geschichten. Wir sind die Eigenbrötler, die Verrückten, die sich da ins Tor reinstellen. Die Frage jetzt, wenn ihr mit euren Mannschaften trainiert, die habe ich jetzt von Robin bekommen, wie viel Prozent ist es da individuelles Training nur für euch und wie viel seid ihr mit der Mannschaft zusammen? Kann man das einschätzen oder ist es 50-50, ist es mehr 70-30 alleine oder 30-70 mit der Mannschaft?
Boah, also bei mir würde ich fast sagen, individuelles Training, rein was Torwartspiel angeht, gerade aktuell einmal die Woche haben wir Torwarttraining, und der Rest ist eigentlich Mannschaftssportart. Aber man probiert natürlich gerade in den Pausen, weil wenn wir taktisch trainieren, trainieren wir oft auf ein Tor, dass ich dann auf der anderen Seite meine Übungen mache, die mir in der Vergangenheit schon sehr gut geholfen haben. Also jeder kennt vielleicht diese Hit-the-Ball-Sachen. Das sind wie so zwei Tennisschläger, die man an die Hand dran macht und dann mit einem Ball an die Wand schlägt. Das mache ich zum Beispiel. Oder einfach jonglieren mit den Bällen, um meine Augen zu besser ja, zu koordinieren, drei Sachen gleichzeitig zu beobachten oder dann einfach auch mit einem Ball um die Hüfte kreisen und zeitgleich unten mit dem Fuß noch den Ball hin und her spielen, einfach um da meinem Körper ein besseres Körpergefühl zu geben, was auch gerade dieses Auge-Hand-Koordination angeht. Ja,
ja, das kenne ich auch. Ich habe das so viel so mit unten am Fuß mit dem Ball hin und her spielen und dann oben natürlich auch mit den Bällen hin und her spielen. Das gibt zum Beispiel auch, Nicole.
Genau.
Ja, ich gehe da vollkommen drauf ein. Also im Moment habe ich auch nur einmal die Woche. Es gab aber auch Vereine, da hatte ich jeden Tag mindestens 20 Minuten auf der anderen Seite oder dann neben dem Tor oder sowas. Und der Co-Trainer oder der Torwarttrainer hat sich dann mit jemandem beschäftigt. Es gibt natürlich nicht immer einen Torwarttrainer in Vereinen, aber meistens bringt schon allein die kleinste Übung was, um wieder Hand, Auge oder Explosivität zu trainieren.
Ist natürlich jetzt auch, gerade natürlich, weil wir mit Domenico jemanden hier haben, der ja auch gerade, weil er einen Torwarttrainer dann hat in Leipzig, dann auch dich entschieden hat, diesen Wechsel zu machen, ist es vielleicht auch für euch etwas, wo er sagt, okay, es muss langfristig im Handball sein, dass es einen Torwarttrainer gibt, der wirklich speziell sich auch mit den Torhüterinnen wirklich dann mehr im Ausjahr auseinandersetzen kann. Ist das etwas, wo es euch ja wünschen würdet für die Zukunft, damit der, ja, damit die Torhüter noch besser ausgebildet werden, dass wir in Deutschland vielleicht noch den nächsten Schritt dann in der Ausbildung machen können?
Also ich hätte bis zu diesem Jahr gesagt, definitiv, weil ich das einfach auch liebe, Torwarttraining zu machen. Aber ich habe jetzt auch natürlich jetzt nicht so viel Torwarttraining. Ich habe einmal in der Woche, aber mein Trainer bezieht uns da ganz geschickt mit ein und macht auch, dass zum Beispiel die Werfer für uns Torwarttraining machen. Okay. Und da sage ich, okay, dann braucht es Torwartpersonal nicht. Aber wenn natürlich das hinten wegfällt, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Im Spiel ist es natürlich dann noch was anderes. Meistens ist es ja so, dass der Head Coach sich da voll und ganz auf den Torwarttrainer dann verlässt. Aber wenn man natürlich so einen Trainer hat, der da die Zügel nicht aus der Hand gibt, dann muss man natürlich sich da irgendwie was einfallen lassen.
Ja, ich würde auch sagen, dass das Torwarttraining schon super, super wichtig ist, auch gerade in jungen Jahren, um Feedback zu bekommen. Wie stehe ich richtig? Was kann ich an meinem Stellungsspiel optimieren? Wie kann ich in welchen Situationen, die ja dann im Endeffekt immer wieder in einem Torhüterleben auf einen zukommen, die besser reagieren? Und jeder weiß es, wenn man aus der Sommerpause, glaube ich, zurückkommt, da fliegen erstmal die Bälle einem um die Ohren. Und wenn man da relativ schnell reinfindet und auch jemand hat, der einem Feedback gibt, der weiß, wie mein Torwartspiel funktioniert und was jetzt gefehlt hat, um diesen Ball zu halten, dann glaube ich, kann das nur von Vorteil sein. Und ob das dann mit Videoanalyse ist oder durch alltägliches Training, absolut. Ich glaube trotzdem auch, dass sicherlich das Alter auch ein Thema natürlich mitspielt, weil umso älter man wird, umso mehr Bälle hat man in der Vergangenheit aufs Tor bekommen und dementsprechend kann man sich da, glaube ich, auch viel auf der Vergangenheit rückblicken, um dann eben sein eigenes Torwartspiel auch zu verbessern. Ja.
Natürlich, definitiv. Ja, wir merken, wir sind voll mittendrin, haben natürlich noch genug zu besprechen, denn wir haben noch gar nicht über deren sportliche Situation von Ihnen gesprochen und natürlich noch über ein, zwei weitere Dinge sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück und reden weiter über Torhüter, Torhüterinnen, ihre Besonderheiten und natürlich aber auch über sportliche Situationen. Weiterhin bei mir zu Gast Nicole Roth und Domenico Ebner. Und ja, wollen natürlich noch über ein, zwei Sachen sprechen. Wir hatten es bei Domenico gerade schon gehört. Videostudium, Wurfanalyse, Wurfbildern ist natürlich ein großes Thema im Handball. Er hat schon erzählt, wie intensiv er das macht. Nicole, wie ist das bei dir? Wie viel Zeit verbringst du damit? Beziehungsweise wie viel Zeit hast du überhaupt damit zu verbringen? Weil natürlich auch Frauenhandball jetzt natürlich nicht so viele Profis gibt wie beim Männerhandball. Und worauf achtet ihr? Das ist natürlich an beide gerichtet. Worauf achtet ihr bei Wurfbildern im Speziellen? Und wie viele Situationen schaut ihr euch an von einzelnen Werfern?
Also ich muss sagen, wenn man wirklich erste Bundesliga spielt, dann muss man sich auch die Zeit dafür nehmen. Ich bin ich schaue 3 Spiele mindestens an, bevor ich in das nächste Spiel gehe. Natürlich jetzt mit diesen englischen Wochen, wo man immer Samstag oder Sonntag und Mittwoch spielt, ist es echt extrem, weil man hat die einen Wurfbilder im Kopf und muss sie dann komplett wieder vergessen und dann wieder die neuen Wurfbilder rausholen, quasi im Kopf. Aber ja, mindestens 3 und ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass in Drucksituationen alle Werfer immer in ihre Lieblingsecke werfen. Und das ist halt der Pluspunkt eines Torhüters, weil die meisten Werferinnen wissen das gar nicht. Also ich sage dann auch immer so zu meinen Mitspielern, werf doch bitte den 7 Meter nicht nach rechts unten, weil da wirfst du zum 5. Mal jetzt hin in dem Spiel. Und die schauen mich an und sagen so, echt? Und ich so, ja. Es ist wirklich, die merken das manchmal gar nicht. Und das finde ich extrem.
Ja, ich weiß noch, ich hatte auch so Situationen im Spielen, wo es dann hieß, ja, werf in die Ecke. Dann hat einer gesagt, du weißt, wo du hinwerfen musst. Ich wusste, wo er hinwirft, aber mir war klar, da kann er gar nicht hinwerfen. Deswegen habe ich ihn da die Ecke wieder weggekommen, wo er sowieso vorher immer hingeworfen hat. Das sind so immer Situationen, wo man denkt, okay, das heißt zwar immer, mach was anderes, aber in Drucksituationen gehst du halt immer in diese Ecke, ja.
Genau.
Domenico, oder beziehungsweise auch an euch beide gestellt, welche, oder vielleicht könnt ihr uns da so einen Einblick geben bei ein oder anderen Spieler, wo so die Lieblingsecke sind, beziehungsweise habt ihr Lieblingsgegenspieler, wo ihr einfach so dieses Gefühl habt, okay, dem kaufe ich gefühlt jeden Ball ab?
Boah, Lieblingsspieler ist schwer zu sagen. Da würde ich jetzt auch ungern jemanden nennen. Ich glaube, das wäre echt doof. Aber nochmal, um die Frage davor einzugehen, was du sagtest mit Wurfbildern und auf was wir achten. Was ich einfach durch meine Wurfbildvorlage gemacht habe, ist, dass ich sowohl den Laufweg mit aufzeichne, okay, dann eben auch zum Beispiel für einen klassischen Sprungwurf einen normalen Pfeil mache. Für einen Schlagwurf obenrum ist es dann eine Art Blitz. Für einen Schlagwurf untenrum ist das dann ein Strich zur Seite, der dann mit einem Pfeil nach vorne endet. Und Camper ist für mich eine gestrichelte Linie. Und selbst bei solchen Würfen sieht man dann einfach Beispiele. Also zum Beispiel Juri Knorr hat in der Vergangenheit Würfe gemacht, wo er untenrum geworfen hat. Hat er sehr viel gezogen geworfen. Aber er ist natürlich jetzt mittlerweile auf einem anderen Level, um solche Sachen dann eben auch besser zu sehen, was die Torhüter dann schon machen. Deswegen ist er da auch schon viel flexibler geworden. Aber da geht es eigentlich im Endeffekt darum, dass wir einfach schauen, wie sind die Bewegungsabläufe und können wir Bewegungsabläufe, das wir im Video gesehen haben, vielleicht im Spiel wiedererkennen. Und das ist einfach dann die Sache, die uns, glaube ich, auszeichnet. Was ich mache ist, oder ich glaube wir beide, das kann ich für uns beide sagen, dass wir eigentlich 3 Tage vorm Spiel anfangen, ein Video zu gucken. Und wir haben keinen Zusammenschnitt des Trainers, sondern wir schauen eigentlich die kompletten Spiele an, weil du dadurch, dass du, ich sage jetzt mal, Spieler links außen wirft in der 1. Minute, wirft in der 40. Minute und wirft in der 50. Minute. Und alleine dadurch, dass wir dann immer wieder diesen Spieler nochmal sehen, haben wir ja automatisch eine Wiederholung drin. Heißt, wenn ich jetzt nur links außen schaue, alle Würfe einzeichne, dann hatte ich nur einmal diesen Spieler vor mir. Und dadurch kann ich mir das nicht merken im Gehirn. Und das sind so Themen, die wir eigentlich so machen, damit wir das schon direkt über die 3 Tage vorher uns in den Kopf einprägen.
Wie viele Stunden verbringt ihr dann damit? Weil ich stelle mir das ultra zeitintensiv vor, wenn du dir jedes Mal den Wurfweg aufzeichnest, wie er wirft, beziehungsweise auch die Frage, wie aktualisiert ihr das? Weil natürlich gewisse Spiele habt ihr immer wieder, ne, 2-mal im Jahr, gegen die ihr spielt. Aktualisiert ihr das dann, wie er denn in den letzten Spielen gedreht hat, oder verlasst ihr euch auf das Wurfbild, was ihr beim letzten Mal hattet, als ihr das aufgezeichnet habt?
Also ich schaue immer die vier letzten Spiele der Mannschaft, weil wenn ein Spieler über den letzten Monat einen anderen Wurf macht als in den letzten vier Wochen, dann hat er das Tor verdient. So ist meine Philosophie. Ich habe natürlich meine Wurfbilder, sind abgeheftet in meinen Ordnern.
Ich sehe ganz viele Ordner, ja.
Genau, richtig. Von Hin- und Rückrunde. Und es kann dann schon mal sein, wenn ich jetzt, sag ich mal, in der Hinrunde dieses Jahr nicht ganz sicher bin bei einem Spieler, dann schaue ich auch mal nochmal in den Ordner rein und gucke, wie hat der Spieler letztes Jahr geworfen? Gibt es da Ähnlichkeiten oder wirft der komplett anders? Und dann hilft das einem schon.
Ja, ich glaube, also ich bin jetzt 9 oder 10 Jahre schon in der Bundesliga und so viele neue Spieler kommen dann nicht. Also klar, ab und zu kommt dann mal eine Junge mit hoch, aber die hast du dann eher nicht mehr auf dem Schirm oder sagst, okay, da gehe ich voll auf Block und Torwart-Ecke. Aber die meistens ist so, dann schaust du noch mal kurz in das Jahr davor, okay, deckt sich das? Ja, wenn sich das deckt, dann bist du eigentlich wieder aufgefrischt im Kopf und sagst, okay, so sind meine Wurfbilder und die decken sich auch. Und wie auch Domenico sagt, es kann ja mal wieder ein neuer Wurf sein, aber dann, also ein Handballspiel geht nie zu null aus und dann soll er das Tor machen. Und bevor er die anderen 5 Tore macht, dann soll er den neuen Wurf auspacken und dann applaudierst du schnell und dann ist es aber auch wieder abgehakt.
Dann die Frage natürlich, wie viel Zeit frisst das für euch, dieses Videostudium für die Spieler oder Spielerinnen?
Bei Domenico glaube ich eher länger, weil er immer 5-mal wieder zurück und hin und her spult. Aber ich spule ja dann immer nur vor. Also ich schaue immer nur meine Abwehr quasi oder ihren Angriff. Und daher, ich denke mal so für 3 Spiele 1,5 bis 2 Stunden.
Okay.
Das natürlich jetzt aber nicht an einem Tag, sondern auf 3 Tage verteilt.
Klar, okay.
Damit es auch halt im Kopf bleibt.
Ja, bei mir ist es schon ein bisschen länger, weil ich ja 3 bis 4 komplette Spiele angucke. Weil für mich ist auch wichtig, was für eine Spielsituation ist gerade. Ist die Mannschaft in Führung? Ist die Mannschaft hinten? Was ist davor passiert im Angriff? Wie ist er rausgestartet, zum Beispiel beim Gegenstoß? Deswegen sind das bei mir schon, je nachdem, 3 bis 5 Stunden bestimmt.
Das ist schon auf jeden Fall viel Zeit, die investiert, für die sie aber auch natürlich gelohnt hat. Ich meine, sonst würdet ihr nicht in der Situation sein, wo ihr aktuell steht. Das muss man ja ganz, ganz klar sagen. Tauscht ihr euch auch untereinander aus, wenn ihr die Spiele des jeweils anderen beobachtet? Okay, Domenico, was hast du da gemacht? Oder Nicole, wie kannst du den Ball nur durchlassen? Gibt es da so diesen Austausch untereinander?
Also bei uns ist das Positive, dass wir uns nie Vorwürfe machen, wenn man den Ball jetzt noch nicht gehalten hat. Das ist das Wichtigste, weil sonst, glaube ich, würde das nicht funktionieren. Ich gehe öfter mal auch zu Domenico und frage, ich bin gerade so, dass mir Bälle über den Finger rutschen, kannst du mal gucken, wie ich gerade stehe und meistens dann so, okay, geh ein bisschen offensiver oder versuch die Schulter wieder vorzubringen oder. Da hole ich mir schon öfter mal einen Tipp ab. Oder im Spiel, wenn ich dann ihn manchmal auch sehe, dass er dann sagt, okay, komm mal runter, weil manchmal ist man ja überdreht oder überpaced man. Und dann habe ich dann so einen fixierten Punkt und wenn dann ein Zeichen kommt, zum Beispiel mit komm mal runter, Finger gehen nach unten, dann weiß ich, okay, alles ist in Ordnung, aber ich muss jetzt mal wieder runter auf meinen Fokus kommen und dann geht's wieder los. Also meistens hilft mir das sehr.
Absolut. Ich glaube, wir tun uns beide sehr positiv da unterstützen, reden auch über viele Themen, auch was uns vielleicht in den letzten Spielen geholfen hat. Vielleicht kann der andere davon auch profitieren. Und wenn wir dann auch manchmal zusammen sind, haben wir auch schon Videoanalysen zusammen gemacht. Ist das eigentlich ganz lustig. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut. Ja.
Wenn du noch was sagen willst, gerne, Domenico, das wirkte gerade so.
Ja, ich wollte gerade noch mal was sagen, was die Wurfbilder noch mal anging. Wurfbilder können natürlich Fluch und Segen zugleich sein, weil wenn man das Timing zum Beispiel falsch trifft für die Wurfbilder, dann kann es auch ganz schön in die Hose gehen, weil die Spieler natürlich mittlerweile auch sehen, wenn der Torhüter zu früh in der Ecke geht. Und deswegen ist es natürlich auch ein Gepokere. Und da muss man das Timing für sich finden. Das heißt jetzt nicht jeder Jugendspieler macht seine Wurfbilder und wenn jetzt der Rückraum linke wirft, dann gehe ich schon vorzeitig in die rechte Ecke oder so, sondern es ist schon etwas, was man, glaube ich, über Jahre lernen muss, um da eben das genaue Timing zu finden und umso höher man spielt, umso schneller wird ja auch der Ball und dementsprechend, das wollte ich nur noch dazu sagen.
Habt ihr dann schon in der Jugend mit Videostudium angefangen oder erst dann wirklich, als ihr dann in den Seniorenbereich eingekommen sind, wo es vielleicht noch mehr Bilder von Spielen oder so gibt? Vielleicht könnt ihr das noch sagen, das wäre noch ganz spannend.
Also bei mir hat es angefangen in der dritten Liga, weil ich den ehemaligen dänischen Nationaltrainer als Trainer hatte und er hat gesagt, das ist ein absoluter Muss, das muss ich machen. Damals hatte ich auch dann meine Wurfbilder mit einfach nur Kuli ohne Geodreieck gemacht und da bin ich dann zum Spiel gekommen, da hat er mich richtig angeschissen und ab da war es klar, Geodreieck liegt bei mir immer auf dem Schreibtisch und die Pfeile oder die Striche müssen ganz klar gerade sein.
Ja, ich habe auch in der dritten Liga, also bei mir ist es ja schon, also bei mir war es Jugend mit 16, mhm, weil unsere Trainerin da auch viel Wert drauf gelegt hat, dass man ein Videostudio vorher macht. Da hat sie immer CDs oder DVDs ausgeteilt. Die musste man natürlich im Internat dann immer teilen und dann zusammengeguckt und dann, ja, dann das geguckt.
Ja, tauscht ihr euch da auch mit anderen Torhüter-Kollegen aus, was die so machen oder wie macht ihr das gar nicht? Ich meine, natürlich, klar, sind ja auch irgendwie Gegner, beziehungsweise macht das dann mit euren Teamkollegen, guckt ihr auch mal zusammen mit ihnen, tauscht euch auch mit denen aus. Wie ist so da ja die Kommunikation untereinander, unter der Positionskollegen oder Konkurrenten?
Also mit Konkurrenten in der Liga würde ich jetzt sagen eher weniger, vielleicht mal kurz beim Pläuschchen oder sowas, wo man mal kurz fragt, wie die das machen. Aber jeder Torhüter hat ja seine eigene Technik. Ich weiß zum Beispiel Urban Lesjak, der hat, mit dem ich letztes Jahr hier in Hannover zusammengespielt habe, der hat nur ein Video geguckt und hat dann viel aus seinem Instinkt herausgemacht. Da war ich natürlich, oder war ich ganz anders. Aber so muss eben jeder seinen Lösungsweg finden, um das bestmöglich zu spielen und auch sicher zu sein, wie es am besten funktioniert. Ja, genau.
Ja, austauschen, also zusammen schaut man auf jeden Fall nicht. Viele gibt es, die gar nicht schauen oder so wenig wie möglich schauen oder viel mehr schauen. Das würde mich dann zum Beispiel irritieren, aber so im Training davor fragt man dann schon öfter mal, ja, was hast du gesehen, wie hast du es empfunden, was denkst du zu der Spielerin? Also das mache ich jetzt schon mit meiner Torhüter-Kollegin, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Letztes Jahr war es so, dass der Torwarttrainer mit uns vorher PowerPoint gemacht hat und alle Spielerinnen durchgegangen ist. Oder die Trainer sagen, okay, das ist mir wichtig, dass du da in die lange Ecke gehst. Wenn da ein Ball reinkommt, dann ist es deiner. Also das ist oft auch der Fall. Aber ich kenne auch zum Beispiel Torhüter, die dann sagen, okay, ich weiß, dass ich gar nicht anfange. Und dann schaue ich ab den Crunch-Time-Momenten, weil da könnte ich reinkommen und jetzt weiß ich, okay, so und so wirft dann die Spielerin und das ist dann mein Wurfbild. Also.
Ja, sehr unterschiedlich, wir merken schon auf jeden Fall. Mich würde noch so ein bisschen, weil ich muss zugeben, ich bin jemand, also ich mache sehr gerne 7 Meter, weil ich finde so dieses Duell 1 gegen 1 finde ich super spannend, aber so meine Schwäche ist immer so gewesen von außen, weil ich mir da nie so sicher bin, ich gehe ein bisschen weiter raus, wo stelle ich mich hin, das war bei mir immer so ein großes Thema. Wie war das bei euch mit außen, wie habt ihr euch da darauf eingestellt, wann gehe ich richtig raus, wie achte ich auf das Wurfarm? Würde mich jetzt mal persönlich interessieren, einfach weil ich natürlich auch so vielleicht noch was lernen kann.
Also ich hätte da eine perfekte Übung für dich. Es gibt so ein Gummiband, meistens bei den Omas, die das früher um irgendwas, um eine Hose noch gemacht haben, falls das Gummiband mal gerissen ist. Mhm. Und das hängt man an beide Pfosten dran. Und dann sieht man das auf die Position, wo der Schütze wirft. Dann sieht man erstmal, wie klein eigentlich der Platz ist, der ein Schütze von außen hat. Und dann stellst du dich dorthin, wo du denkst, dass du perfekt stehst. Und anhand dieser Sache kannst du super viel ablesen, wie viel muss ich reagieren. Dann kannst du auch einen Spieler dazu nehmen, der jetzt, sage ich mal, mit diesem Band am Arm einfach mal so machen soll, als ob er wirft. Und dann sieht man eigentlich genau, wie der Torhüter sich bewegen muss, um dauerhaft eigentlich in der idealen Position zu sein. Trotzdem sage ich auch, es hat dann nicht nur was mit Stellungsspiel zu tun, sondern auch mit einer Art Routine. Das heißt, möglichst viele Würfe im Training nehmen von außen, weil umso mehr Würfe du hast, umso einfacher ist es oft auch, einen Ball zu nehmen.
Ich denke auch, je kleiner der Winkel, desto mehr eigentlich am Pfosten stehen. Versuchen die Beine auf jeden Fall geschlossen zu lassen, oh, also nicht nach oben.
Oh, das habe ich sehr häufig gemacht. Aber bei mir nicht immer so ganz so, sondern einfach nur so ein kleines bisschen vom Boden. Das war immer dann so.
Genau, das ist der Platz, wo dann der Ball kommt. Zu oft schon gemacht, habe ich genauso. Aber und ich habe so die Erfahrung gemacht, je früher du dich bewegst, desto mehr kann der Schütze dann treffen. Also ich bin dann eher so, okay, ruhig bleiben, erstmal vielleicht noch atmen und dann sich bewegen. Und bei großen Winkeln auf jeden Fall nicht rausstürzen. Also weil viele sehen dann, okay, du gehst den Schritt entgegen, okay, dann ist Platz auf jeden Fall für den Heber. Ich bleib da eher mehr defensiv und die meisten Außen, das sagen auch, bestätigen auch alle, je größer der Winkel, desto schwieriger finden die das. Und desto mehr werfen die dann irgendwie oben drüber oder natürlich dann um die Beine und dann kann man natürlich nach unten gehen. Das ist mein Tipp nur.
Okay, also alle angehende jungen Torhüter hören genau mich jetzt zu, Domenico.
Ja, ich finde auch, man kann mit den Schützen gerade auch auf den Außenpositionen immer mal wieder spielen. Also wenn man im ersten Angriff zum Beispiel einen Schritt nach vorne gemacht hat, kann man auch einfach mal einen Schritt zurück machen. Und auf einmal steht der Schütze da und denkt sich so, oh fuck, ich habe jetzt eigentlich einen Wurf vorbereitet. Ich dachte, der Torhüter geht eh nach außen. Und da hat man dann einfach auch im Spiel ab und zu guten Erfolg, auch selbst in der Bundesliga.
Ja, und wenn man so eine Clara Wolterringer hat zum Beispiel, die steht dann parallel zur Linie. Also die steht gar nicht draußen, sondern die geht dann nach links und du denkst dir dann so, okay, als Schütze ist das wirklich irritierend und man hat gar nichts mehr, um drum herum zu werfen, weil die Außen müssen ja um dich herum werfen.
Klar.
Und dann ist meistens auch so der Wurf viel zu schlaff oder einfach so mitten aufs Tor geworfen und dann hält man ihn ganz easy peasy.
Aber was ich auch immer wieder gerne mache, wenn auch mal ein Außen dann ein schönes Tor zum Beispiel macht und meine Mannschaft ist dann im Angriff, dann gucke ich den an und mache mit dem natürlich irgendwie noch so ein bisschen Mimik, so nach dem Motto, hey, Chapeau, geiles Tor. Und so kannst du natürlich die Jungs auch immer ein bisschen kitzeln und kriegst aber auch ein gutes Feedback. Und ja, das macht ja unsere Sportart eh ein bisschen aus, die Freundlichkeit auf dem Spielfeld. Und da kann man es ruhig auch mit dem einen oder anderen Spieler dann ein bisschen spielen.
Ja, mein Game ist auch noch etwas, was ich gleich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vor uns heute. Aber es ist nicht schlimm, da sind Nicole und Domenico am Valentinstag noch ein bisschen länger zusammen. Deswegen bleibt ihr hier dran bei Anruf Eumann Ball Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und jetzt sind wir zurück und haben gerade schon so ein bisschen so das Thema Mind Games gemacht. Domenico hat schon ein bisschen erwähnt, dass er das auch so ein bisschen tut. Wie wichtig ist das für euch, dann auch so ein bisschen so, ja, den Schützen hinterher zu gucken, ihm auch so ein bisschen so das Gefühl zu geben, okay, heute wird nicht dein Tag, lieber Junge, macht ihr da irgendwie so spezielle Sachen, um so ein bisschen die zu kitzeln oder haltet euch da lieber zurück, um dann nicht jemand etwas ihn herauszufordern, dass man dann vielleicht etwas bekommt, was man nicht haben möchte?
Also ich finde es immer so wichtig, wir leben ja in einer Sportart, die sehr von Emotionen begeistert ist, dass man dann einfach auch entweder seine eigene Mannschaft oder das Publikum mitreißt, weil wenn wir doch zu Hause spielen und unsere Fans im Hintergrund haben, die sollen auch spüren, dass wir da unten auf dem Spielfeld brennen. Und wenn wir diese erste Parade haben und dann die Zuschauer mit nach vorne reißen, das ist auch super, super wichtig. Und die Fans gehen danach raus und denken sich, boah, krass, wie geil war denn das hier? Und das beeindruckt natürlich auch ganz schön den Gegner, ob das zu Hause oder auswärts ist. Wenn man es natürlich auswärts ist, dann muss man es eher Richtung seiner eigenen Bank zum Beispiel machen, um seine Mitspieler mitzureißen. Aber ich glaube, die Emotionen, das ist so das, ja, krasseste, was man machen kann im Handball, um eine Mannschaft eben zu beeindrucken.
Ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel im Außen jetzt einen weggenommen hat, dann ruhig mal noch hinterher jubeln. Also ihm zeigen, okay, heute kriegst du keinen Ball da mehr rein. Und meistens ist es dann auch so, dass die dann verweigern. Und dann weißt du, okay, jetzt bin ich in deinem Kopf. Oder zum Beispiel, wenn man mit Mitspielern schon mal zusammen oder mit Gegnern schon mal zusammengespielt hat als Mitspieler und die jetzt plötzlich Gegner sind, dann einfach mal anlächeln, weil die wissen, okay, fuck, die weiß jetzt wirklich, wo ich hinwerfe. Also das habe ich schon mit vielen darüber gesprochen und auch gewusst, dass es so rüberkommt.
Natürlich, ich meine, da kennt man sie aus dem Training, da weiß man noch umso besser natürlich, wie sie in bestimmten Situationen werfen. Ich finde es auch sehr spannend, weil ich jetzt sogar in Richtung 7 Meter gehen möchte. Und ich finde das ja, ich habe es jetzt wieder gesehen, jetzt letzte Woche mit Dejan Mijosaljev, wie er auf seinen Füßen tippelt, so nach und nach so ein bisschen nach vorne geht, um dann zu verkürzen, wo du dann natürlich auch so als im Schütze denkst, okay, gut, der kommt jetzt immer näher, der ist ja schon ja wirklich ein Koloss, der da am Tor steht. Macht ihr auch solche so Gedanken, wie geht ihr in einem 7 Meter an, dass ihr mal vorne steht, mal ein bisschen weiter zurückgeht, da auch so ein bisschen so mit eurem Gegner so ein bisschen spielt, um ihn so ein bisschen ja, nervös zu machen?
Ja, ich glaube, bei Dejan Milosavljev, der hat seine eigene Technik gefunden und die beeindruckt, glaube ich, viele, viele Torhüter. Trotzdem ist es wieder so.
Ähnlich wie Abbas Serbeck, was der gemacht hat und wie der beweglich gewesen ist, unglaublich.
Absolut, absolut. Aber was ich ja immer wieder an ihm auch extrem finde, wie schnell er eben auf den Beinen ist, trotz seiner Breite. Aber das soll ja auch kein Hindernis sein bei uns in unserer Sportart. Und das zeigt er ja auch. Und er hat ja extra auch seinen Torwarttrainer von damals, von Vardar Skopje, nach Berlin bekommen, wo ja die Berliner einen riesen Transfer-Coup geschossen haben. Und ich glaube, dass ihm das auch extrem viel hilft. Ich hatte mal gehört, dass er auch das klassische Krafttraining gar nicht richtig mitmacht, sondern er dann wirklich ein eigenes Krafttraining bekommen hat von seinem Torwarttrainer und der eigentlich jeden Tag mit ihm nur zusammenarbeitet. Und da sieht man auch, dass der in seiner Technik natürlich eingefangen ist. Aber man sieht auch, die Paraden geben ihm vollkommen recht, ja. Macht das richtig, richtig gut. Und kann man nur einen Hut vorziehen.
Definitiv.
Ich glaube, dieses Spielen am 7-Meter-Punkt ist wirklich auch wichtig. Also wenn der Schütze jetzt viermal einen 7-Meter, also bei uns gibt es manchmal 9 7-Meter, und dann wirft 8 oder 7-mal die gleiche Person und du denkst, jetzt muss es doch mal klappen. Dann ist ja meistens so, dass man mal versucht, hinten zu stehen, mal nach vorne zu gehen oder einfach mal so erst hinten bleibt und dann einfach nach vorne geht, damit der Schütze denkt, okay, shit, jetzt ist wirklich gar kein Platz mehr. Also das ist schon oft der Fall gewesen bei mir.
Ja, ich find das ja auch. Also ich finde das auch immer unterschiedlich, mal so ein bisschen so halb dran an der Linie stehen, mal ein bisschen mal zurück, dann vielleicht nochmal nach dem ersten Antäuschen mal ein bisschen nach vorne laufen, um ihn dann nochmal ein bisschen zu verwirren. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Herangehensweise. Führt ihr als Torwartpaar so ein internes Ranking, wer mehr Würfe gehalten hat oder mehr 7 Meter, oder ist das gar kein Thema bei euch?
Nein, das mag ich
nicht. Hätte ja sein können. So einen kleinen sportlichen Wettkampf untereinander. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Eines Thema würde mich jetzt noch persönlich interessieren, Thema Beweglichkeit. Ich meine, wenn wir schon Abbas Serbik ansprechen, unglaublich beweglich gewesen mit ja, wie er das hinbekommen hat, mit der Grätsche, mit dem Gewicht, mit der Größe, wie hoch er das Bein bekommen hat, ein Riesen, unglaublich gewesen. Ist das für euch auch in eurem Training ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Beweglichkeit einfach mit reinbekommt, um einfach natürlich dann auch möglichst große Spannweite zu haben, und dann natürlich möglichst viele Würfe wegzunehmen?
Ja, total. Also die Beweglichkeit ist eine der wichtigsten Faktoren, glaube ich, im Torwartspiel, weil ich glaube, wenn wir nicht so beweglich wären, würden wir uns vielleicht irgendwann ganz schön wehtun. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz normal. Ich komme auf jeden Fall mit meinem Fuß bis an die Latte. Das ist überhaupt kein Problem, aber das können, glaube ich, viele Torhüter. Niki hat natürlich eine andere Torwarttechnik.
Ich komme auch mit dem Fuß an den Pfosten auf jeden
Fall. Richtig.
Oberes Drittel. Ganz hoch glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube, da bin ich zu kurz. Ich weiß jetzt nicht.
Ja, ich hätte es auch gesagt, mit der Größe ist mit Sicherheit unterschiedlich. Also, da muss ja auch eine gewisse Länge in den Beinen ja einfach auch vorhanden sein, dass man nach oben kommt.
Genau. Aber ich glaube, das kommt ja dann auch wieder auf die Torwartschule drauf an. Wie reagiere ich? Wo ich das halt einfach auch gerne mache, ist einfach im Gegenstoß, wenn ich eben weiß, der Schütze wirft vielleicht auch gerne mal oben, dass ich dann halt mit meinem Fuß dann noch ganz oben stehe. Jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie Andreas Wolf. Der macht das aber in Perfektion, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, das ist schon teilweise super, super wichtig und auch gut für die Torhüter.
Also ich glaube, beim Männerhandball ist das auch eher erfolgreicher als beim Frauenhandball. Ich kenne eine Person im Frauenhandball, die das wirklich echt zelebriert mit dem Bein da oben. Aber ich finde immer, bei den Frauen, die werfen viel langsamer und viel später als die Männer. Also manchmal denke ich mir, okay, warum wirfst du dem jetzt das Bein ab? Also der steht da schon seit einer halben Sekunde mit dem Bein in der Luft. Wenn du jetzt einfach eine Sekunde wartest, dann kannst du den unten drunter also tunneln. Und das ist halt so bei uns Frauen. Ich habe jetzt nie erlebt, dass irgendjemand da oben mal einen Ball gehalten hat. Eher so halbe Höhe und oberes Drittel, aber so ganz da oben wie Andreas Wolf eigentlich nicht.
Lasst uns dann natürlich auch noch ein bisschen jetzt auch auf euch natürlich noch drauf schauen, auf eure Karriere, weil ich meine, wir haben jetzt zwei Bundesliga-Spieler mit dabei, ein Nationalspieler mit Domenico Ebner. Domenico, du bist ja seit, ich glaube, 2017 oder 2018 jetzt Nationalspieler in Italien. Ja, lass uns mal teilhaben, wie groß ist Handball in Italien? Das ist ja für mich irgendwie Fußball, Wintersport und dann ein bisschen noch Motorsport natürlich, klar, die Verrücktheit mit Monster und so weiter, aber Handball und Italien ist für mich eher so, passt irgendwie nicht ganz so zusammen.
Ja, da hast du recht, ist schon noch ein bisschen eine graue Maus. Ja, wie soll man sagen, der italienische Handball wurde vor meiner Zeit geführt von, also das kann ich nur so von Geschichten wieder erzählen, von der Mafia geführt. Und damals war es eben so, dass eben Spieler nur für die italienische Nationalmannschaft spielen dürfen, die auch in Italien Handball spielen. So, und irgendwann hat sich da eine Gruppe von Menschen zusammengetan, die einfach gesagt hat, der Handballsport, der lebt in Europa ganz anders als in Italien. Wir müssen hier was bewegen. Und ab da war es dann so, dass man in Italien eigentlich so eine Art Aufbruchsstimmung hinbekommen hat. Man hat dann auch geschaut, welche Spieler gibt es im Ausland, wie viel Potenzial haben die, haben geschaut und haben die dann auch eingeladen. Damals sind sie dann auch auf mich zugegangen. Und ja, dadurch, dass für mich es schwierig ist, in Deutschland irgendwann mal im Tor zu stehen, weil Deutschland ist ein riesen Torhüterland, Deutschland hat immer gute Torhüter, war es für mich so, jetzt kann ich vielleicht irgendwann mal bei einem Turnier oder vielleicht mal nur bei einem Spiel dabei sein. Wieso baue ich dann nicht etwas zusammen auf in Italien, wo ich meine Erfahrungen an junge Spieler vielleicht auch weitergeben kann, die ich in Deutschland sammle? Und es gibt mir aktuell super viel zurück, sowohl von meiner Stimmung, aber auch wenn man mal dem Liga-Alltag entfliehen kann und die italienische Mentalität ein bisschen kennenlernt. Man sagt zwar in Deutschland immer wieder, es ist so ein bisschen deutsche Vita-Feeling, aber es ist halt wirklich so. Die Leute sind dort ganz anders offenherzlich und das genieße ich dort mega. Aber zurückzukommen auf deine Frage, wie ist der italienische Handball gerade zu sehen? Ja, ich glaube, wir sind in einer Aufbruchsstimmung. Der italienische Handball lebt auf jeden Fall viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Wir haben jetzt mittlerweile auch Hallen gefüllt mit 4.500 Zuschauern. Das ist echt super. Und ja, die italienische Liga, würde ich sagen, ist unteres Zweitliganiveau, oberes Drittliganiveau. Trotzdem fehlt natürlich dem italienischen Handball super viel, auch gerade was professionelle Strukturen angeht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir mit dem italienischen Handball uns einfach für eine EM oder WM in den nächsten Jahren qualifizieren. Der größte Traum von mir wäre es natürlich für die EM 2024 in Deutschland. Da sind wir ja auch gerade in der Qualifikation gegen Frankreich, Polen und Lettland. Ja, gegen Frankreich und Polen haben wir die ersten Spiele schon gehabt, leider verloren. Jetzt kommen die entscheidenden Spiele gegen Lettland und man kann ja auch die besten vier Drittplatzierten sind ja auch bei der EM dabei und von dem her hoffen wir, dass wir durch zwei Siege gegen Lettland und vielleicht einer Überraschung gegen einer der anderen beiden Nationen, wenn wir in Italien spielen, dann vielleicht nochmal reinrutschen. Aber wie gesagt, alles, was dort passiert, ist Bonus, was dann vielleicht nächstes Jahr sein könnte. Aber ja, ich würde schon sagen, dass der italienische Handball lebt und er fehlt einfach noch auf der europäischen Handballkarte, weil das italienische Land hat so viel mehr zu bieten.
Ja, natürlich. Also es ist auch so, ich meine, wir haben es ja jetzt gesehen, auch mit Belgien beispielsweise, mit der WM-Qualifikation, die ja auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, weil ja der belgische Handball jetzt auch jetzt nicht so groß gewesen ist. Ich meine, die Niederlande sind ja mittlerweile eine Nation, die ja es geschafft hat, sich zu etablieren, die den Sprung geschafft hat nach oben. Schaut man auch so ein bisschen so neidisch zu anderen Nationen, die schon diesen Sprung dann geschafft haben zu so einem großen Turnier, oder ist das mehr so, okay, wir wollen es jetzt auch beweisen, dass wir dann auch gegen Lettland, die ja mit Danis Kristupans ja auch einen Hühnen im Team haben, dann auch zu sagen, okay, Leute, ey, Italien solltet ihr besser nicht unterschätzen.
Ja, ich glaube, Belgien hat ja die Qualifikation auch durch die Nicht-Nominierung von Russland und Belarus oder Weißrussland auch geschafft. Und klar, es gehört natürlich immer ein bisschen Glück dazu. Vielleicht ist mal ein Spieler verletzt, der wichtig ist für die Mannschaft. Trotzdem glaube ich, wir haben jetzt in den letzten Jahren von 3 Spielen gegen Lettland, 2 auch hoch gewonnen und nur 1 ganz knapp verloren. Das heißt, wir können da auf jeden Fall Paroli bieten und dann müssen wir halt gucken, ob wir da mit ein bisschen Glück eben gegen die anderen beiden Nationen vielleicht, wenn dann auch mal ein Topspieler halt fehlt, dann Punkt abluchsen können. Wir hatten allerdings auch letztes Jahr gute Ergebnisse gegen Slowenien, haben in Italien nur mit einem Tor verloren. Und ich glaube, da ist in den nächsten Jahren dann schon was möglich, auch weil eben ein paar Spieler jetzt auch nach Deutschland kommen. Unser Rechtsaußen Leo Brandner, der geht jetzt zum HBW Balingen-Wallstätten, wird dann wahrscheinlich, wenn die aufsteigen, auch erste Liga spielen und er ist ein Top-Talent. Er ist, glaube ich, erst 21 Jahre alt, hat schon in der spanischen ersten Liga für Furore gesorgt und da wird es vielleicht noch den ein oder anderen weiteren Spieler geben.
Ja, würden wir es uns auf jeden Fall, wenn wir da noch ein bisschen mehr sehen können. Und ich meine auch natürlich, ne, Polen hat ja jetzt einen neuen Nationaltrainer nach der Heim-WM, die ja nicht so verlaufen ist, wie man sich das gerne erhofft hat. Vielleicht auch eine Möglichkeit da, ja, so ein bisschen diesen Polen zu ärgern und dann wirklich diesen Sprung darüber zu schaffen. Wollte ich noch ein bisschen weiterreden, mal jetzt mal eine kleine kurze Pause, wollen dann auch auf die Vereinsebene kommen und noch ein, zwei Themen mehr besprechen. Deswegen bleibt dran, ihr bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wenn wir natürlich über Nationalmannschaftskarriere von Dominik Ebner sprechen, müssen wir natürlich aber auch über eine potenzielle Nationalmannschaftskarriere bei Nicole Roth besprechen, denn sie ist nah dran am Nationalmannschaftskader. Klar, natürlich, da gibt es auch eine oder andere, die natürlich noch aktuell so ein bisschen vor ihr steht, aber ich meine in diesem Jahr die zweitmeiste Paradenanzahl in der Bundesliga der Frauen. Also ich glaube, bei dir mit Sicherheit die Hoffnung ist, da vielleicht mal den Sprung in den DHB-Kader zu schaffen, oder?
Na sicher, also jetzt für den nächsten Jahrgang bin ich sogar schon auf Reserve. Also das ist schon mal super, dass auch der Bundestrainer das sieht. Und ja, ich würde auf jeden Fall nie Nein sagen, sagen wir mal so.
Wer würde zur Nationalmannschaftsnominierung Nein sagen? Ich glaube, da gibt es ein paar.
Es gibt viele, die Nein sagen.
Ja, wir haben es im Handball der Männer. Wir haben da, glaube ich, sehr ausführlich über einen gewissen Halbrechten aus Berlin gesprochen. Aber gut, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber ja, also es ist, ich meine, natürlich klar, Frauenhandball, wir haben auch schon viel drüber gesprochen, auch in unserer Special-Ausgabe zum deutschen Frauenhandball, zum aktuellen Stand, darum, wie es besser gehen kann. Nicole, wenn wir uns jetzt mit dir beschäftigen und natürlich auch sehen, dass Nationalmannschaftskolleginnen oder beziehungsweise deutsche Spielerinnen vermehrt ins Ausland wechseln, ist das für dich auch ein Thema, wo du sagst, okay, mich wird so ein Jahr irgendwie oder mehrere Jahre in Frankreich, Ungarn, Dänemark oder so reizen? Oder sagst du, okay, Bundesliga, ich fühle mich hier wohl, macht das mega viel Spaß und möchte hier über meine Klasse zeigen?
Also früher hätte ich da auf jeden Fall super schnell unterschrieben und gesagt, war sicher. Jetzt habe ich natürlich auch noch eine andere Komponente in Deutschland. Aber
Dominik muss also auch Ja sagen.
Auch, ja. Ist natürlich immer ein großes, kleines Risiko mit dabei. Also man weiß ja, in Deutschland haben wir echt gute Bedingungen, auch wenn es jetzt ums Thema finanzielle Situation geht. Klar kriegen wir jetzt nicht das Top-Gehalt, aber man kann auf jeden Fall davon leben. In Ungarn gibt es natürlich dann noch dreifach so viel, auch für den Frauenhandball, aber da ist halt auch Frauenhandball jetzt wirklich hoch, auch staatlich unterstützt. Und das verlockt halt dann immer wieder für so ein Vertragsgespräch mit auch Vereinen im Ausland, meiner persönlichen Meinung. Mein großes Ziel war früher eigentlich immer nach Dänemark zu gehen, aber also dadurch, dass wir jetzt im ERF-Pokal so weit gekommen sind und auch viele Mannschaften international geschlagen haben, die natürlich auch auf demselben Niveau sind und wir jetzt anscheinend auch besser sind, also glücklicherweise, also wir haben jetzt das Viertelfinale erreicht, habe ich echt oft schon gesagt, okay, warum soll ich denn jetzt einfach ins Ausland gehen, wo ich nicht weiß, A, kenne ich die Sprache nicht, B, weiß ich nicht, Familie, also ich bin ein Familienfreund, gehe ich das Risiko ein? Das ist natürlich immer ein Risiko.
Klar.
Trotzdem ist ja wirklich immer so, du kannst immer wieder zurückkommen. Und das ist ja immer das Positive. Also die Erfahrung würde ich gerne machen, ob es jetzt in meiner Karriere ist oder danach mit Domenico oder wir haben darüber auch oft schon gesprochen. Für mich ist das Zukunft. Man kann drüber nachdenken, aber letztendlich, ob was kommt, ob ein Angebot kommt, ob ich das wirklich mache, steht eigentlich noch in den Sternen. Also ich fühle mich gerade beim Thüringer HC sehr wohl und weiß auch, was ich dort habe und auch, wie weit wir jetzt gekommen sind. Wir haben jetzt die Leute aus Schweden geschlagen, Frankreich zweimal, zwei Mannschaften. Und das waren ja wirklich im oberen Drittel Mannschaften, wo ich dann sage, okay, so schlecht kann ja dann die deutsche Liga doch nicht sein.
Zumal du auch noch gar nicht so lange beim Thüringer HC bist, das dürfen wir auch noch nicht vergessen. Also da muss man sich ja nicht sofort über neue Optionen nachdenken. War es schon mal so ein erweiterten Vertragsgespräch mit dem Ausland gewesen oder gab es bisher nur lose Anfragen oder überhaupt noch gar keine Anfragen? Kannst du uns vielleicht da schon was verraten, wo du vielleicht schon mal intensiv im Austausch gewesen bist?
Also ich glaube, die Mannschaften aus dem Ausland schauen auch sehr viel auf die deutsche Liga. Also auch wenn man da jetzt auch im erweiterten Kader ist oder so, man kriegt immer mal wieder ein Angebot. Aber ob ich jetzt am Fünftplatzierten in Ungarn spielen möchte oder dann doch lieber beim zweiten Platzierten in Deutschland, ich glaube, da nimmt sich dann da auch nichts. Also dann muss man sich wirklich überlegen, okay, mache ich jetzt wirklich den Schritt oder bleibe ich dann halt einfach hier? Aber ja, es gab auf jeden Fall schon Anfragen, aber mehr ins Detail bin ich da nicht gegangen, weil es für mich noch nicht persönlich,
Ja, dann die Frage dann natürlich, wenn du wechseln würdest, müsste Domenico auch zustimmen. Domenico, was wäre denn ein Land, wo du gerne spielen würdest?
Oh, das ist eine gute Frage.
Hier in Deutschland, weil hier ist die stärkste Bundesliga der ganzen Welt.
Also ich muss schon sagen, ich hatte ja auch schon Anfragen aus dem Ausland und im Endeffekt bin ich damals zum Entschluss gekommen, dass einfach die Bundesliga ist in Europa und aber auch international so präsent und das kann dir eigentlich keine andere Liga in Europa bieten. Natürlich, Dänemark war schon mal im Gespräch, fand ich auch super interessant, habe mich allerdings dann doch dagegen entschieden. Ich habe immer gesagt, Richtung Ende der Karriere könnte ich mir mal vorstellen, ein, zwei Jahre zum Ausklang noch in Italien zu spielen. Das würde mich reizen. Ich weiß es nicht, was da in der Zukunft kommt. Auch durch meine Heimat natürlich, Freiburg, liegt ja auch die Nähe sehr nah an die Schweiz oder auch an Frankreich. Und die französische Liga ist ja auch eine sehr, sehr gute Liga. Aber ja, da lasse ich mir alles erstmal auf mich zukommen. Ich habe ja jetzt auch erstmal 3 Jahre in Leipzig unterschrieben und freue mich auf die 3 Jahre schon sehr. Und deswegen schauen wir mal, wie das da läuft.
Ja, Frankreich hat auch eine gute Frauenliga, also das wäre dann ja quasi perfekt sogar. aber natürlich.
Mein Ende der Karriere ist nicht mein Ende der Karriere.
Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber ich meine, jetzt dadurch, dass du nach Leipzig gehst, wohnst du ja auch dann näher an deiner Freundin, was ja mit Sicherheit auch noch einer der Gründe gewesen ist. Frage jetzt für mich, zieht ihr dann auch zusammen oder ist das dann noch zu weit voneinander entfernt?
Also wir wissen, dass dieses Gerücht existiert, aber wir haben uns wirklich nicht dafür entschieden, das zusammen zu machen. Also wir haben auch gesagt, das machen wir auch nicht, dass wir da zusammenleben, weil Ich habe meine Mannschaft, er hat seine Mannschaft. Man hängt ja nur in den Seilen. Also man muss immer von A nach B und man hat nicht wirklich einen Bezugsort. Und ich meine, 45 Minuten mit dem Zug ist halt gar nichts im Vergleich zu 6 Stunden mit dem Auto von früher. Deswegen.
Genau, also ich glaube, Niki war auf jeden Fall ein Pluspunkt für Leipzig. Trotzdem war das nicht der hauptausschlaggebende Grund. weil ich glaube, da wäre ich falsch, wenn ich jetzt schon in meiner Karriere alles nach ihr ausrichten würde, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, wo ich gerade sitze. Und ja, die Zeitungen haben das damals so kommuniziert, das stimmt allerdings nicht, dass das der Hauptgrund gewesen ist oder wechselt nur wegen der Liebe nach Leipzig, das überhaupt nicht. Ja, aber ich glaube, aktuell sind es 2,5 Stunden, die wir auseinander leben, zukünftig sind es dann 1 Stunde 45 mit dem Auto. Wegen 45 Minuten mehr oder weniger würde ich jetzt nicht unbedingt den Verein wechseln, weil ich glaube, 2,5 Stunden sind im Gegensatz zu früher, wo wir schon 5,5 Stunden auseinander gelebt haben und unsere Beziehung geführt haben, sind auf jeden Fall eine Verbesserung, aber das ist kein hauptausschlaggebender Grund. Aber Niki hat es vorhin schon richtig gesagt, wir ziehen nicht zusammen, jeder hat seine Wohnung in seinen Orten, weil wir eben auch jemand sind, der das Mannschaftsleben auch sehr gerne genießt, auch mal mit Mannschaftskollegen unterwegs ist. Und wenn wir eine Wohnung irgendwo dazwischen machen würden, dann würde das einfach keinen Sinn machen. Trotzdem ist natürlich eine Zugverbindung da zwischen Erfurt und Leipzig. Die ist natürlich cool und die werden wir sicherlich auch zukünftig mehr und mehr nutzen.
Ja, mit Leipzig wohnst du dann auch da, wo unser lieber Kollege Patrick, der auch an der Stelle grüßt ist, natürlich auch wohnt. Also vielleicht wird er auch das ein oder andere Mal auftauchen, da er auch eine gute Verbindung zum SCDFK hat. Also mal gucken, gerne mal die Augen offen halten dann ab Sommer. Die Frage, die mich aber dann noch interessieren würde, ihr habt gesagt, ihr wohnt weit auseinander. Wie ist es da dann auch eine Beziehung aufrechtzuerhalten? Weil natürlich klar, das ist ja dann eigentlich ja nur, weil ihr sagt, ihr seid viel unterwegs, natürlich auch mit Europa, wo du dann am Wochenende unterwegs bist. Ist das eine Herausforderung und wie kommt ihr damit klar, dass ihr eigentlich großteilig eure Zeit eigentlich ja alleine seid, alleine in der Wohnung sitzt?
Also ich muss sagen, die erste Zeit, also wir sind ja jetzt schon 5 Jahre zusammen, erste Zeit hat Corona uns, glaube ich, ein bisschen gerettet, dass wir wirklich 3 bis 6 Monate wieder dann zusammengelebt haben. Sicher, man muss halt Abstriche machen. Man kann dann, oder man kann jetzt nicht mal an einem Wochenende ganz spontan kommen, sondern man muss das immer planen. Man vernachlässigt leider ein bisschen dann die Familie, weil man natürlich dann immer zum Partner fährt.
Klar.
Aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr, also hätten wir jetzt dieses Jahr 6 Stunden, ich glaube, das wäre dann schon hart gewesen, aber jetzt so haben wir nur 2,5. Jetzt nach Nordhausen, wir spielen ja in 2 verschiedenen Handballstätten, hat er dann zum Beispiel nur 1,5 Stunden gehabt, also dann fährt man dann doch einfach mal, oder ich nach Melsungen kurz 1,5 Stunden und sieht sich dann halt für das Spiel, was man halt sonst überhaupt nicht gemacht hat. Das sind halt dann bei uns solche kleinen Dinge, die einem dann so große Wertschätzung geben, dass der andere dann kommt und sich dann sozusagen für seine Partnerin oder für das Leben dann wirklich interessiert und man auch dann erkennt, okay, es klappt ja immer noch. Und ich glaube, ja, FaceTime ist die schönste Erfindung für Fernbeziehungen.
Das stimmt.
Ja, und sonst, man muss es halt wirklich wollen.
Genau, richtig. Aber Niki hat es eigentlich schon alles super erklärt. Ich glaube, gerade unsere Anfangszeit, weil wir beide in Bietigheim gespielt haben und da unsere Wohnungen im Endeffekt 2 Kilometer auseinander waren, war es eigentlich perfekt dort, weil wir uns jeden Tag gesehen haben. Wir haben jeden Abend zusammen gegessen, wenn es möglich war. Und dann natürlich auseinandergerissen zu werden, war schon in der Anfangszeit hart. Aber wir haben es dann, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Aber natürlich gibt es auch das eine oder andere Höhen und Tiefen, aber das gibt es ja in jeder Beziehung. Und deswegen ist das auch gut, so wie es ist.
Okay, gut, super. Ja, dann wollen wir gleich von eurer Zeit als Pärchen natürlich auch nochmal zu euren Vereinen kommen, mit euch besprechen, wie eure aktuelle Situation ist und natürlich auch mal noch so ein bisschen vorausschauen. Deswegen machen wir jetzt mal eine kurze Pause hier bei Anwurf und sind gleich wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, dann lasst uns zum Abschluss, wie angekündigt, jetzt mal auf die sportliche Situation zu sprechen kommen. Nico, lass uns bei dir anfangen. Ich habe es gesagt, du hast die zweitmeisten Paraden in der Bundesliga insgesamt gesehen. Nur Annika Grudel ist noch besser. Das sind aber nur, ich glaube, 3 Paraden in der Statistik insgesamt gesehen. Wie zufrieden bist du bisher mit deiner persönlichen Leistung in diesem Jahr beziehungsweise auch mit dem Abstand deines Vereins?
Oh, mit meiner Mannschaft, mit meinem Team, super. Also das hatte ich mir so nicht erträumt. Also wirklich, der Wechsel war ja so, okay, wage ich das jetzt nochmal? Weil ich in Metzingen war ich die Stammtorhüterin Nummer 1. Ich wollte mich nochmal weiterentwickeln. Ich wollte nochmal einen anderen Trainer haben. Mit Herbert Müller habe ich wirklich jemanden erwischt, der wirklich immer gewinnen will. Und das ist halt für mich so, das spiegelt auch die Mannschaft wieder, dass er das so gekriegt hat oder in uns reingekriegt hat, dass wir uns auf jeden Ball draufschmeißen. Unsere Spieler am Anfang sind wirklich Mord und Totschlag oft, weil bei uns ist wirklich Basketball kein Basketball, sondern wir dürfen da alles. Jegliche Regel vom Basketball ist da untersagt. Wir reißen uns da runter und das ist wirklich krass, aber im Endeffekt zeichnet es uns das einfach aus, dass wir dazu zusammengewachsen sind. Und das spiegelt auch einfach den Tabellenplatz wieder. Es ist einfach schade, dass wir gerade im Moment noch nicht so an Bietigheim rankommen. Wir haben zwar nur mit 4 Toren, glaube ich, gegen die verloren, aber es ist nochmal so ein krasser Unterschied dann nochmal. Also ja, von dem her, ich habe eine Zeit gebraucht, um reinzukommen, in die Mannschaft ein bisschen zu kommen, um meinen Blog zu analysieren, wie er sich bewegt, wie er sich verhält. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch überwunden. Und damit bin ich auch echt zufrieden, auch mit der Leistung im Moment, mit der Saison. Und ja, es gilt sich jetzt nicht auszuruhen, sondern einfach weiterzumachen. Wir wissen auch, dass wir im ERF-Pokal jetzt im Viertelfinale sind. Wir wissen umso mehr, dass wir halt in der Bundesliga jetzt sehr viel gejagt werden. Und Dortmund war halt ein Unentschieden. Es war deswegen dürfen wir halt jetzt auch keinen Punkt mehr verlieren. Und wir versuchen das wirklich, ja, mit allen am Strang, also durchzuziehen und da vielleicht doch einen zweiten Platz am Ende stehen zu haben, um dann vielleicht Champions League zu spielen. Man weiß es ja nicht, wie viele Plätze es nächstes Jahr gibt.
Ja, und wie die Wildcards verteilt werden, ist ja auch noch immer so ein spannendes Thema. Ganz kurz der Wechsel. Wir haben gehört, Domenico, dass bei Nicole Basketball zuerst gespielt wird im Training. Ist das bei euch auch so oder wird bei euch wieder so klassisch wie Handballgerüchte erstmal Fußball gespielt, weil Handballer als verkappte Fußballer sind?
Also die Mannschaft pusht immer wieder fürs Fußball. Christian Prokop lässt leider nicht immer wieder zu. Okay. Hat sich da auch schon einiges einfallen lassen. Von Fangen mit Passen, also dass derjenige, der fangen kann, nur den Ball haben muss und das dann in einer Dreiergruppe oder auch Hockey in der Halle, gibt es schon das ein oder andere spannende Spiel. Aber Fußball ist halt das, was die Mannschaft am meisten liebt und wo natürlich auch immer der Gesamtscore von Jung gegen Alt gezählt wird, um dann im Endeffekt ein Essen auszugeben, wenn es mal über die 10 Punkte drüber geht. Und Team Alt hat jetzt, glaube ich, schon ein Essen eingeheimst. Jetzt hat Team Jung erstmalig die Führung seit langem übernommen heute. Also von dem her müssen wir uns als Team Alt mal wieder anstrengen.
Ich merke schon, das Essen war dann, hat er dann zu gut gesessen noch die ganze Zeit über.
Absolut.
Ja, Nicole, lass uns zurück zu dir kommen. Du hast angesprochen, dass Bietigheim irgendwie noch so dieses Stück voraus ist. Was macht Bietigheim so schwer zu schlagen in dieser Liga? Ich meine, sie werden wahrscheinlich dieses Jahr wahrscheinlich wieder ohne eine Niederlage durch die Saison marschieren. Und das ist ja schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie sie diesen vergangenen anderthalb Jahren gespielt haben.
Ja, definitiv. Also das ist meisterlich, also wirklich, muss man wirklich sagen, wie die das durchgezogen haben jetzt die letzten Jahre. Ich finde, dieses Jahr schwankt es ein bisschen, auch dadurch, dass die
Dankeschön.
Auch Champions League spielen. Aber nichtsdestotrotz, wenn eine Inga oder eine Caddy auf der Bank hocken, kommt halt wieder eine Carolina Kulatsch. Also das sind so Namen im Frauenhandball. Wenn du die alle in einer Mannschaft hast, dann gewinnst du halt echt die Meisterschaft. Oftmals geht es halt dann bei den unteren Teams so, du hast deine ersten 7, danach kommt halt erstmal eine jüngere oder nicht eine gleichwertige und dann verlierst du halt den Anschluss, wenn natürlich dann die nächsten aus der Reihe kommen, aus der Meisterreihe und ja, dann wieder ballern. Und man weiß ja im Handball, also natürlich, man versucht zu unterbinden, dass irgendwann der Einbruch kommt, aber irgendwann kommt der. Und bei Bietigheim halt einfach nicht. Und das ist halt meisterlich.
Das ist so. Also das ist leider so. Also das muss man sagen. Also, aber ich stimme dir auch zu. Wir haben immer wieder darüber geredet, wo ich den Bietigheimer in der Ergebniskrise angerichtet habe. Aber ich sehe immer, nein, die sind immer ganz gut. Aber ja, es ist natürlich jetzt bitter, dass die Champions League ausgeschieden sind, so dramatisch mit dem Dreiervergleich dann am Ende dann gescheitert sind, nachdem sie also überragend gestartet sind. Also wo sie Kristiansand besiegt haben. War sehr, 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 sehr schade, dass es jetzt für sie nicht gereicht hat. Du hast angesprochen, bei euch läuft es europäisch sehr, sehr gut, steht im Viertelfinale. Wie groß ist schon der Traum vom Final Four oder wollt ihr jetzt erstmal abwarten, wenn als nächster Gegner dann für euch ansteht?
Ja, natürlich will man dann, wenn man im Final Four ist, dann auch das Ticket kriegen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie die Gruppen am Ende des Spieltags jetzt am Samstag spielen, weil es ist auch da noch nicht klar, wer unser nächster Gegner ist. Also es kann nach Ungarn gehen, es kann aber auch nach Dänemark gehen oder ich weiß gerade an Sola, also Norwegen. Alles, das steht noch offen. Wir müssen jetzt auch erstmal gegen Paris nochmal spielen. Also für uns geht es natürlich um nichts mehr, weil wir wissen, wir sind durch und wir haben, glaube ich, auch echt ein gutes Ergebnis dahingelegt. Ja, niemand hatte uns auf dem Schirm. Jeder dachte, okay, Wulcher, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht, ist natürlich der Favorit gewesen. Danach kam Paris und dann erstmal wir und dann Ungarn. Ja, aber dass wir dann alle hier so wegfegen, hätte keiner gedacht. Und deswegen, ich glaube, die Mädels und ich auch, wir genießen jedes internationale Spiel. Und egal, ob wir jetzt im Viertelfinale ausscheiden oder nicht, das war einfach mit die beste Saison. Und wir reißen uns da auch den Arsch auf, dass wir das Viertelfinale erreichen.
Dominik, willst du was sagen, ja?
Ja, ich glaube auch, was gerade das internationale, die Auftritte des THCs ausmachen. Ich kann mich da erinnern, vor ein paar Wochen, als Paris in Bad Langensalza gespielt hat, die sind da erstmal in die Halle reingekommen und die Halle war bis auf den letzten Platz voll und da hat ein Hexenkessel geherrscht. Das war Wahnsinn. Und wenn dann die Spielerinnen von Paris, die in der französischen Liga halt nur vor 400-500 Zuschauern spielen, in großen Hallen, kriegen die gar keine Atmosphäre hin. Und man hat richtig gemerkt, wie diese Atmosphäre in der Halle die Pariser Spieler beeindruckt haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein riesen, riesen Prunkstück des Thüringer HCs, dass sie einfach auch diese Fankultur hin haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt nach Paris mitfahren, aber ich hatte, glaube ich, mal gehört von 50 mindestens, aber ich glaube sogar noch mehr, weil da wurde schon...
Wird hoffentlich ein Heimspiel in Paris.
Da wurde schon, wir fahren mit dem Taxi nach Paris angestimmt in der Halle. Also von dem her, da freuen sich, glaube ich, auch schon viele.
Ja, und das ist auch wirklich, ich hoffe, wir spielen auch das Viertelfinale in Bad Langensalza, weil die Atmosphäre dort wirklich kompakt und einschüchternd ist. Also wir spielen auch das Rückspiel, glaube ich, in Bad Langensalza, das meinte auf jeden Fall Herbert, und dass wir dann halt dann nochmal so einen Heimspielvorteil haben, weil viele einfach sich dann eingeschüchtert fühlen. Also es war in Wolcea genauso. Wir sind da erstmal in die Halle gekommen und keine Ahnung, da waren 50.000 Hooligans auf der Tribüne. Also wirklich, das war in Rumänien. Wir waren auch so, okay, wir sind schon viele Zuschauer gewohnt. Aber dort war auch nochmal ein anderes Level. Also es ist schon echt eine geile Atmosphäre.
Ja, ich meine, das macht es natürlich auch aus, dass man natürlich dann auch so viele Hallen sieht und dass dann natürlich auch dann die Fans dann so eine wichtige Rolle spielen. Nachdem es ja dann mit Corona in den letzten Jahren dann nicht so viel gewesen ist, ist es natürlich dann auch umso schöner und, glaube ich, umso größer auch die Sehnsucht dafür für alle Zuhörer. Ihr werdet wissen, wie Thüringen dann schon gespielt hat gegen Paris. Also wir werden es wissen, aber schon klar ist, dass sie auf jeden Fall als Gruppensieger weiterkommen. Da sollten sie dann auch eigentlich dann das Rückspiel dann auch daheim haben. Also da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Wäre dann auch so ein Titel gewinnen, Nicole, etwas, was du dir dann auch gerne nochmal so in deine Trophäensammlung einstellen möchtest, was dann noch gerne so da stehen darf, oder?
Definitiv, also meine 2 Pokalsiege, ich bin ja 2 Pokalsieger geworden schon, hängen auch an der Wand und dieser Pokal wird dann, keine Ahnung, mit nach Erfurt geholt, weil wir spielen ja, es ist ja schon klar, dass es Final Four in Graz ist. Und ja, wir freuen uns natürlich sehr und Pokale gewinnen sind immer schön und auch die Siegesfeier danach sind legendär. Man spricht da heute noch drüber. Ich meine, ja, also gewinnen ist das eine, Sport ist das eine, aber Siege dann feiern ist natürlich dann das andere.
Ja, also ich kann schon mal ankündigen, wenn ihr es nach Graz schafft, werde ich auch auf jeden Fall rüberfahren. Wenn von hier nach Rosenheim nach Graz ist es gar nicht so weit, habe ich schon geschaut. Also von daher drücken wir natürlich ganz, ganz fest die Daumen dir, dass du das schaffst. Und da wollen wir natürlich dann noch zu Domenico kommen. Denn Domenico, du spielst jetzt nicht international mit Hannover Burgdorf, aber trotzdem in diesem Jahr seid ihr ja einer der positiven Überraschungen bisher gewesen. Wer hatte so den Eindruck, jetzt im zweiten Jahr unter Christian Prokop ist die Mannschaft noch ein bisschen mehr nach seinen Vorstellungen zusammengewachsen. Das Team ja, wirkt wirklich ja, eingeschworen. Nimm uns mal mit, ja, wie es für dich bisher gelaufen ist, wie so die Stimmung im Verein ist und natürlich auch, wie Christian Prokop diesen Aufschwung geschafft hat jetzt in seinem zweiten Jahr.
Ja, ich glaube, wir haben hier in Hannover jetzt, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich eine der Überraschungsmannschaften der Saison. Ja, wir sind super, super gut in die Saison reingestartet. Ich glaube, wir hatten eigentlich bis Ende November nur Niederlagen gegen Top-Teams. Und das war ja etwas, was uns gerade in der letzten Saison oft ja, negativ aufgefallen ist, dass wir auch gerade gegen schwächere Mannschaften Punkte haben liegen lassen. Das ist jetzt natürlich gegen Wetzlar, gegen Hamm, Göppingen und gegen BHC dann Ende Dezember leider noch ein paar Minuspunkte dazugekommen ist. War sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt leider seit Ende November einiges an Verletzungspech. Jonathan Edwardson hat seine linke Schulter ausgekugelt, Bastian Roschek Kreuzbandriss. Wir hatten jetzt auch leider im Januar vor dem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel im Pokal einige muskuläre Verletzungen und dementsprechend sind wir da beim Pokalspiel,
ja.
Genau, sind wir in dem Pokalspiel nicht mit unserer Top-Mannschaft leider aufgelaufen und ja, deswegen super, super schade. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Christian hat jetzt so seine Mannschaft zusammengestellt, die er haben möchte, vor allen Dingen Marian Michalczyk, der in der Offensive die Fäden zieht, der mit sehr vielen Anspielen glänzt, der unsere Kreisläufer hier in Szene setzt, der aber vorne und hinten rackert, dann natürlich auch mit unseren schnellen Außen, ob es links außen mit Hannes Feise, Vincent Büchner, rechts außen Max Gerbel, Marius Steinhauser ist. Max Gerbel hatte, glaube ich, vor der Saison noch gar niemand auf dem Schirm und ich glaube, er ist immer noch bester Torschütze der Recken in der aktuellen Saison und von dem her darf man jetzt gespannt sein, wie die Rückrunde läuft. Wir hatten jetzt echt ein super Spiel in Wetzlar. Doch jetzt kommen, glaube ich, dann die stärkeren Gegner mit Göppingen und auch mit Hamburg, wo es auch darum geht, ob man sich da oben festsetzen kann oder eben nicht. Trotzdem hat man, glaube ich, in Hannover eben einen breiten Kader aktuell. Jetzt ist halt nur die Frage, kommen die verletzten Spieler noch vor den nächsten Spielen zurück oder dauert es noch länger? Und ja, dann schauen wir mal. Mein großes Ziel war eigentlich dieses Jahr, die Recken noch ins Final Four zu bringen, weil das wäre ein schöner Abschluss für mich auch gewesen hier in Hannover nach 4 Jahren. Es hat leider nicht geklappt. Deswegen hoffentlich haben wir Ende der Saison noch ein bisschen was zu feiern, indem wir eine erfolgreiche Saison feiern können.
Ja, das ist ja mit Sicherheit noch möglich. Klar, natürlich, dass natürlich so viele verletzt gewesen sind gegen Rhein-Neckar-Löwen, ist natürlich dann nur bitter. Ihr habt aber trotzdem hart gefightet, wirklich alles reingegeben. Wenn wir uns natürlich auch mit deiner Person beschäftigen, du hast 33,65% Quote, viertbeste, glaube ich, oder fünftbeste in der gesamten Liga. Hast du unter Christian Prokop irgendwie nochmal so einen leichten Aufschwung erlebt oder wie nimmst du das auch wahr, gerade auch mit Zusammenspiel mit Dario Quenchet, der ja auch nach so einer Kielzeit zurückkommen ist, wo sie jeder sagt, okay, gut, das ist vielleicht für ihn nochmal Hannover so ein Neustart, wo er vielleicht dann nochmal eine Klasse unter Beweis stellen kann. Kannst du mir auch gerne so ein bisschen, ja, wie ihr euch austauscht, wie es untereinander ist, wie ihr euch versteht. Genau.
Also es ist alles super. Wir verstehen uns alle zusammen im Team gut und wir arbeiten ja da auch hart dran. Es war natürlich Anfang der Saison, jetzt auch gerade, weil ich mich natürlich letztes Jahr mit Urban sehr, sehr gut verstanden habe, war sehr, sehr spannend, wie sich's auch für mich entwickelt hier mit Dario. Doch ich habe, glaube ich, mir meine Einsatzzeiten gut erkämpft und habe das auch mit Leistungen sehr, sehr gut zurückgezahlt. Das war, denke ich, sehr, sehr wichtig, auch für mich. Ja, und von dem her passt das eigentlich auch. Ich glaube, ich habe natürlich auch nochmal im Gegensatz zu letztem Jahr, weil wir da vielleicht auch nicht die Breite des Kaders hatten, nochmal besser mit dem Innenblock zusammengespielt und das war natürlich auch super, super wichtig. Aber es kommt halt dann auch oftmals so, das System Christian Prokop hat vielleicht auch ein Jahr gebraucht, um damit es alle Spieler verstehen. Und gerade auch im ersten Jahr nach Carlos Ortega haben wir auch viele Sachen umgestellt, die vielleicht dann noch nicht ganz so funktioniert haben wie dieses Jahr. Aber ja, ich glaube, oder ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison spielen. Und unser Saisonziel war ja vor der Saison, unter die Top 10 zu kommen. Ich hoffe, dass es, oder ich denke, das ist immer noch ein Ziel, was super ist. Und man weiß aber trotzdem, wenn man auf die Tabelle guckt, mit 2-3 Niederlagen in Folge, rutscht man direkt auf den 12. und 13. Tabellenplatz. Deswegen ist man natürlich schon gewarnt.
Ja, definitiv. Also das kann dann natürlich ganz, ganz schnell gehen. Also ich meine, aktuell seid ihr ja durchaus sicher sehr, sehr gut da, nur 5 Punkte hinter Flensburg. Also ich glaube, dass, wenn euch das vor der Saison einer gesagt hätte, dass ihr da steht, hättet ihr das wahrscheinlich sofort genommen, weil natürlich das natürlich sehr, sehr positiv ist. Du hast gerade den Unterschied natürlich zwischen Christian Prokop und Carlos Ortega, ist natürlich ein riesen Unterschied, weil die natürlich auch komplett andere Ansätze hatten. Christian Prokop ist natürlich auch viel diskutiert worden nach seiner Ausscheidung der Nationalmannschaft. Wie hast du ihn wahrgenommen jetzt auch in seiner Zeit? Er ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr analytischer Trainer, der ja sehr akribisch arbeitet im Endeffekt.
Ja, ich glaube auch, dass er jemand ist, der mit seiner Mannschaft sehr, sehr hart arbeiten möchte, der die klassischen, vielleicht sagt man das ab und zu, die Osttugenden mit reinwerfen möchte, die über eine knallharte Trainingssteuerung geht, dass die Jungs genau wissen, wie es läuft, die Gas geben, die dem Gegner wirklich zupacken wollen und die natürlich auch mit dem Tempospiel dem Gegner in den Kopf kommen möchten. Und das ist etwas, das Christian unbedingt haben möchte. Und ja, Carlos war natürlich ein anders akribisch. Er hat natürlich sehr, sehr viel geplant und hat, alles aufs Genaueste, ich sage jetzt mal Zentimeter berechnet oder Spielzüge angesagt. Es war sicherlich auch letztes Jahr nicht einfach in der Umstellung, weil natürlich, das weiß ja jeder, wenn man ein System über viele Jahre drin hat, dann dauert das auch einige Zeit, bis man das System umgestellt hat. Und deswegen glaube ich auch, hat das Christian einfach sehr viel Dreck abbekommen hat bei der Nationalmannschaft und ich glaube, dass er trotzdem ein sehr, sehr guter Trainer ist.
Das glaube ich auch definitiv. Also für mich ist auch, glaube ich, der sehr wirklich bessere Clubtrainer einfach, weil er natürlich sehr, sehr akribisch arbeitet, viel Zeit mit der Mannschaft hat, die er dann vielleicht natürlich so in der Nationalmannschaft einfach nicht hat, weil er natürlich nicht so viel Zeit mit der Mannschaft verbringen kann, aber man sieht es ja in diesem Jahr wieder, was er dorthin kommt und du gehst natürlich jetzt zu seinem Ex-Verein, wo er groß geworden ist mit Leipzig. Hast du ihn schon mal ein bisschen ausgehorcht, wie so die Stimmung in Leipzig ist, beziehungsweise inwieweit stehst du auch schon im Austausch dann jetzt mit dem aktuellen Trainer bezüglich dann neuer Saison oder ist das für dich erst nochmal Zukunftsmusik?
Genau, also natürlich habe ich ihn natürlich auch gefragt und er war ja dann in meiner Entscheidung, ob ich hier bleibe oder ob ich gehe, wusste er dann auch früh Bescheid, weil ich mit ihm ja auch einige Gespräche hatte. Und dementsprechend, ich glaube, im Herzen ist Christian Prokop immer noch Leipziger. Der trägt noch das grün-weiße Blut aus Leipzig. Ich glaube, dort hat er seine Anfangsschuhe im Profi-Handball richtig durchlebt und hatte ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit in Leipzig. Und ich glaube, das ist ja auch seine Heimat und von dem her wird er auch immer wieder nach Leipzig vorbeischauen und auch mal in der Halle vorbeigucken. Ja, mit dem Kontakt mit einem neuen Trainer hatte ich jetzt noch nicht so viel, weil für mich vor allen Dingen der Torwarttrainer in Leipzig super wichtig ist, mit dem ich viel geredet habe, gerade auch was mein Wechsel anstand. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich auch gesagt, ich möchte jetzt den Kontakt jetzt nicht intensivieren, bevor wir nicht das Spiel in Leipzig hatten, weil ich glaube, da gehört auch nochmal der Respekt gegenüber den Torhütern dort, auch den Leuten dort. Und ich bin ja erst ab Sommer in Leipzig und von dem her, kommt das mit der Zeit.
Jetzt ist ja so, mit Leipzig geht es dann zu einem Verein, der natürlich auch sehr ambitioniert ist, der davon träumt, dann auch gerne mal europäisch zu spielen. Ist es dann auch natürlich auch dein Anspruch zu sagen, okay, ich möchte dann auch dann dafür sorgen, dass dann auch in Leipzig mal wieder europäischer Wettbewerb gespielt wird? Weil ich meine natürlich klar, die Phalanx der ersten fünf, die ist natürlich schon schwierig, da reinzukommen, aber traust du das euch zu? Und das ist so deine Einschätzung. Was möchtest du denn in diesen 3 Jahren erreichen in Leipzig?
Ja, also europäisch zu spielen wäre natürlich ein absoluter Traum. Ich hätte ja schon einmal europäisch spielen können mit Hannover, haben es aber damals aufgrund der Corona-Situation ja abgesagt, was damals sehr, sehr schade ist. Und deswegen möchte ich natürlich auch irgendwann mal wieder international spielen, weil ich denke, ich habe das auch oft gezeigt, dass ich das mit den Italienern auch kann, international zu spielen. Ja, was ist mein Plan für die 3 Jahre in Leipzig? Das ist schwer zu sagen, weil ich noch...
Meisterschaft.
Ja, also natürlich ist es ein Ziel, oben in der Tabelle anzuklopfen. Trotzdem weiß man, es gibt mittlerweile so viele Faktoren in der Bundesliga, um eine genaue Position oder Platz auszumachen, ist super schwierig. Die Bundesliga ist heutzutage so eng. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir dieses Jahr, glaube ich, mit einem Tor gewonnen haben. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Spiele. Wenn wir diese 4 oder 5 Spiele verlieren, sind wir gleich mal auf Platz 13 oder 14. Und das darf man nicht vergessen. Dazu kommen Faktoren wie Verletzungspech, wie ist die Mannschaft, wie zieht sich die Mannschaft da raus. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil die Mannschaft in Leipzig oder die Leipziger möchten wieder eine Mannschaft aufbauen, die auch hinter ihrer Mannschaft steht und die sich auf dem Spielfeld zerreißt. Und ich hoffe, dass ich da einfach auch mein Teil dazu beitragen kann. Und ich freue mich da aber auch mit Sevaras ein super Torwart-Duo zu bilden. Ich glaube, das ist eine enorm wichtige Grundlage, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein.
Ich hätte zum Abschluss noch so 2 Fragen an euch. Einmal, gegen welchen Spieler würdet ihr gerne mal einen 7-Meter machen wollen? Also ihr im Tor und er auf deiner 7-Meter-Linie. Gibt es da so einen Wunschspieler, gegen den ihr mal so dieses 1-gegen-1-Duell gerne hättet?
Boah. Da ist für Torhüter eigentlich nichts Gutes.
Oder auch allgemein, gegen den ihr vielleicht gerne mal so einfach spielen wolltet, also dass es einfach nur im gegnerischen Team ist. Gibt es da vielleicht auch da jemanden? Also ich meine, vielleicht Nikola Karabatic. Also ich würde gerne mal gegen Karabatic spielen, auch wenn es wahrscheinlich schwierig wäre, einen Wurf zu halten, aber spannend wäre es auf jeden Fall mal.
Ich muss echt sagen, dadurch, dass wir natürlich in der Bundesliga super viele Topstars haben, und ich jetzt auch gegen Top-Teams wie Frankreich oder Ungarn schon mit der Nationalmannschaft gespielt habe, habe ich gegen viele Namen schon gespielt. Mir fällt jetzt nicht direkt ein, wo ich sage, so, das ist jetzt ein Spieler, gegen den ich nochmal ein 7-Meter-Duell hätte. Mir kommt jetzt nur noch jemand in den Kopf und das wäre Ica Romero.
Oh.
Das wäre nochmal eine coole Sache, weil wir hatten damals nach dem Training gab es einen 7-Meter-Shootout zwischen Carlos Ortega und Ica Romero. Da wurden die spanischen Feuerfetzen hin und her geschmissen. Das war ganz hart, aber Ica hat gewonnen. Von dem her, das wäre, glaube ich, nochmal eine coole Sache, mit ihm so ein 7-Meter-Duell nochmal zu machen.
Mir fällt nichts ein. Also...
Das ist alles gut. Wie gesagt, hätte sein können, dass vielleicht jemand so prompt so einfällt. Also ich habe mal so ein Trainingsspiel mal gegen Volker Zerbe. Das war auch ganz cool. So dass er so als der Gegner, also klar natürlich er mit dem, ne, wir wissen ja, Volker Zerbe ist ja, ich glaube, 2,7 oder 2,11, glaube ich, groß. Also der ist ja schon ein Riese und dann natürlich dann nochmal, das ist nochmal was komplett anderes, weil natürlich dann einfach, ne, so in der Luft steht, den Arm so hoch und du musst natürlich erstmal dich daran gewöhnen. Das war eine ganz, ganz coole Geschichte. Und noch, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch im Handball wünschen wollen? Also sei es Regeländerung, Titel, seid ihr komplett frei?
Boah, das ist eine echt gute Frage.
Also ich wünsche mir mal einen Titel.
Das ist ein schöner Wunsch, das ist ja auch toll.
Egal, ob es so ein Double oder so, deutsche Meisterschaft und der EM-Pokal, aber mir reicht auch erstmal der
EM-Pokal. Nee, ich glaube, wer schon mal längerfristig verletzt war, dass es auf jeden Fall weniger Verletzungen gibt im Handball. Weil das weiß jeder, wenn man, glaube ich, mal meine schwerste Verletzung, toi toi toi, war zum Glück nur ein Rippenbruch von 3 Monaten, aber wenn man 3 Monate ohne Handball auskommt, das ist für mich die Vollkatastrophe.
Da hast du Glück gehabt. Mir ist einer mal unten gegen das Bein gerutscht. Das war echt nicht schön. Das war ein Jugendturnier und ich war nach 1,5 Minuten war ich raus. Ja, geil. Das war der Quirinius Cup in Neuss, der da jedes Jahr stattfindet. Und das war dann halt so, nach 1,5 Minuten war es mein Turnier dann halt beendet an dem Tag. Das war. Ich werde nie den Namen vergessen. Das ist tschechische Strakonice, das werde ich nie vergessen. Ja, aber dann natürlich, also klar, Verletzungen wünschen wir natürlich keinem auf jeden Fall. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute, um mit uns über Handball und eure Karriere zu sprechen und wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und vielleicht bis bald.
Ja, wünsche natürlich alles, alles Gute, ganz, ganz klar. Wir freuen uns dann natürlich, wenn wir euch dann vielleicht in Graz sehen, Nicole oder Domenico, wenn du kannst gerne dazukommen, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob du das Spiel frei hast. Und dann, bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr unserem Podcast folgen wollt, solltet ihr das auf jeden Fall tun auf eurem Podcatcher eurer Wahl. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, iTunes. Dürft uns auch gerne Rezensionen schreiben, gerne 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und folgen dürft ihr uns auch auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, findet ihr uns mit dem Handel an. Und dürft uns auch gerne eure Fragen zum Handball stellen, zum Torwarttrainer. Ihr dürft euch auch gerne Gäste wünschen. Da sind wir auch sehr, sehr offen für. Vielleicht haben wir auch mal ein Brüderpaar hier. Das habe ich schon so ein bisschen länger im Kopf. Mal gucken, ob das vielleicht auch funktioniert. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch alles, alles Gute und wir hören uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.